Tag, Sträter. Zeit für Reklame. Als ich ein Kind war, habe ich einen Plattenspieler besessen, der in meinem Zimmer stand. Das bedeutete, wenn ich zum Einschlafen, und das war früh am Tag, 19:30, 20 Uhr, und damals hieß das noch 7:30 oder 8, wenn ich da ein Hörspiel hören wollte, musste ich eine Schallplatte auflegen. Und in der Hälfte musste ich aufstehen, um diese Platte umzudrehen und sie zu hören. Das war nett gemeint von meinem Vater, aber irgendwie sperrig. So war die Zeit. Heute gibt's die Tonybox in ganz attraktivem Schwarz, wenn Sie mich fragen. Und da funktioniert das vollkommen anders. Kein blinkendes Gedöns, keine komplexe Technologie, zumindest nicht von außen. Innen ist es ein Wunderwerk. Und das geht einfach so. Mit dem Internet verbinden, hinstellen, ob kabelgebunden oder auf Batteriebetrieb, kein Problem. Und eine entsprechende passende Figur nehmen. Hier natürlich die drei Fragezeichen. Aufstellen. Und der entsprechende Inhalt wird runtergeladen. Und in Kürze können wir uns ein schönes Drei-Fragezeichen-Hörspiel anhören. Oder aber wir nehmen, keine Ahnung, Ralf Rutes sprechende Toilette. Das gibt's alles. Und alle Sachen von Disney und alle Sachen von Pixar und unglaublich, so die ganze Welt des Hörspiels. Und da fängt's an, interessant zu werden. Es gibt Kreativ-Tonys, individuell bespielbare Tony-Figuren. Das bedeutet, man kann drauf singen oder Papa erzählt was. Das heißt von daher doppelt interessant. Mach deine eigenen Hörspiele. Finde ich jedenfalls toll. Tonybox. Kaufen. Tschüss.
Dieses Mal bei Streter Bender Streberg.
Was ist los?
Nein, ich treib mir
nur
die Augen.
Zum
mein
Heulen. Bringe mit sowas nicht
Nein.
zum Heulen.
Ist das eine Anthologie? Ist das eine Anthologie? Weiß ich nicht. Ich kann so nicht arbeiten.
Jetzt Streiter Bender Streberg, der Podcast. Mit Thorsten Streiter, Hennes Bender und Gary Streberg.
Hallo und herzlich willkommen zu Streiter Bender Streberg, der 89. Episode. Mit dabei Thorsten Streiter, Hennes Bender und ich.
Gary Streberg.
Und so. Gerald Streberg.
Warum sagst du eigentlich deinen eigenen Nachnamen immer verkehrt, Streberg?
Ja, weil ich aus Bochum komme.
Das ist ein Grund, aber kein Grund.
Genau, das ist ein Grund, aber kein Grund.
Kein Grund.
Das ist
kein Grund. Nummer 89.
Selbst nihilierende.
Ja, wir sind nicht im Majestic und wir sind nicht auf Zoom. Wo sind wir denn, Gary?
Wir sind hier in den Katakomben. Das ist jetzt wirklich mal eine Katakombe.
Das ist echt mal eine Gruft.
Ja, genau.
Wenn ich jemals einen Kater habe, werde ich ihn auch Kombe nennen.
Genau. Boah.
Echt?
Katakombe ist eigentlich jemand, der Schnitt macht beim Film und Jürgen Kombe heißt. Ja, kann einer den Katakombe holen?
Kommt aus Usbekistan.
Genau, und die Frau, die er Essen macht, ist Käthe Ring.
Ja, genau, das ist Käthe Ring. Und ja. die sie wegbringen, ist der Katamaran. Weil der, komm, den habe ich schon woanders.
Auf gemacht. Diesem Niveau.
Ja, also wir sind hier in dem Studio von, wie heißt es noch?
Weltflucht.
In Bochum.
Hier ist keine Luft übrigens. Nee. Es gibt keine Luft.
Wenn hier einer furzt, müssen wir abbrechen. Dann war's.
Dann breche ich ab.
Also, ich hatte gerade einen Doppelte Currywurst bei Dönninghaus.
Ja, genau. Dönninghaus ist ein lokaler.
Eine Herausforderung.
Das ist unbezahlte Werbung, muss man immer dazu sagen.
Unbezahlte Werbung.
Dönninghaus ist ein lokaler, stadtbekannter Metzger.
Metzger. Der macht Bratwurst.
Ja.
Hennes. Ich weiß auch nicht, warum
Was willst du? Normal ist so mein Job, dich anzuschnauzen. Jetzt mach hier nicht auf Bänder, ja? Nimm mir nicht meinen
Nein,
Job mehr.
Also,
los.
Ja, ich verstehe es auch nicht, warum die Bratwurst hier so in Bochum und Umgebung so bekannt ist, aber offensichtlich ist sie Kult.
Ja, weil das so eingebläut worden ist den Leuten. Das ist die echte von Dönninghaus.
Also die ist doch ganz lecker. Ich hatte gerade eine Doppelte, die war wirklich gut.
Ja, kann man machen. Gibt bessere, aber.
Und mit Cola Light. Die Geschichte lassen wir mal lieber.
Heben wir uns auf für die Rente.
Ja.
Ich war dabei, ich kann es bezeugen.
Oh Gott, wir mussten.
Nee, komm, jetzt sag, was hat sie gesagt? Thorsten bestellt eine Currywurst und eine Cola Light. Und was sagt sie?
Sie sagt Cola Light. Ich sage ja. Sie stellt ihn und sagt, mach ich nicht.
Und dann sage ich, ja, dann schlage ich vor, ich trinke die. Also,
also. Ja, Erlebnisgastronomie. Oh. So hört sich das. So, wir haben, Leute, wir haben über einiges zu sprechen, wo wir beim letzten Mal gar nicht dazu gekommen sind, denn wir hatten ja letztes Mal einen Gast in dem Peter Torwart. So, wir reden jetzt erstmal über den Film. Für mich ist es der Film des Sommers.
Ja, absolut.
Für dich auch. Bei mich auch. Thorsten wissen wir überhaupt gar nicht, ob er ihn gesehen hat. Wir
reden Monster Hunter.
Monster Hunter.
Monster Hunter. Der Film des Sommers.
Du hast tatsächlich Monster Hunter gesehen.
Ja, Sky, ne? Mhm. Finden du ist ja das Problem auf Sky. Wenn du ihn erstmal hast, geht's.
Ja, ja, und ich finde auch, das ist
ein bisschen da Sky, ich bin jeden Monat kurz davor, Sky abzumelden und dann stelle ich fest, nein. Sie geben mir für Lucko The Little Things mit Denzel Washington. Sie geben mir für Lucko diese ganzen Filme, die ich auf Amazon teuer bezahlen muss. So.
Ja.
Und das finde ich schön. Dingen, so sich selbst ergänzende Filmdienste macht schon Laune.
Aber bist du nicht als
Fun Fact, ganz kurz. Ich will ja nicht für Sky Werbung machen, aber da kommt ja demnächst kommt das Programm von Peacock, also von NBC mit dazu und Paramount Plus. Das wird alles über Sky, wird das alles ausgeschüttet.
Wenn sie es machen.
Nee,
sie
ist, haben doch, doch aber, es ist ziemlich
aber
sicher.
Aber Sky hat doch auch einen Vertrag mit HBO, oder nicht?
Auch.
Und sie zeigen aber nicht alles von HBO.
Nee.
Warum nicht?
Ja, warum nicht? Was ist da los? Warum zeigen sie zum Beispiel nicht die Steven Spielberg-Dokumentation, die über 2 Stunden geht? Ja,
kennt wohl keiner hier. Warum sendet Sky in Stereo und nicht in Surround? Ja. Wenn ihr in Surround senden würdet, Sky, würde ich euch sofort abonnieren. Aber tut mir leid.
Man muss aber im Falle von Monster Hunter stört der Ton zusätzlich. Also da ist es okay, bei Monster Hunter kannst du lassen, bei anderen Filmen ist halt schade.
Ja. Okay.
Also hast du das Spiel gespielt und warst enttäuscht? Monster Hunter?
Nein, ich habe das Spiel nicht gespielt. Ich habe den Film einfach geguckt und hatte mir viel von versprochen.
Mhm.
Und es war ein richtig schlimme Scheiße.
Aber es stand doch Mila Jovovich drauf.
Ja, aber Mila Jovovich, ich hatte mir das nicht schon an anderer Stelle besprochen, dass wir sicher sind. Also ich bin mir sicher, dass Mila Jovovich gar nicht gesagt wird, was sie da dreht.
Mhm.
Da, pass auf, kannst du das paramilitärisch hier anziehen und die Sachen sagen, wir müssen zusammenhalten, um zu überleben? Und dann lauf bitte von links nach rechts durch den Sand.
Ja,
der Rest ist Greenscreen. Ich weiß gar nicht, ob die sich im Monsterfilm befindet oder, weißt du, unter Tage. Das ist einfach,
Zombies.
Irgendwann wird dir gesagt, pass auf, die weiß, wenn sie verkabelt wird, bei so einem 400-Meter-Sprung ist am Ende, das ist die letzte Szene, weil die endet immer damit, dass sie besonders hoch springt oder wenn ein Hund in die Fresse oder irgendein Monster, dann weiß sie, das ist Sendepause und da, so hat die den Film gedreht.
Ja.
Das ist Jovovich komplett auf Autopilot.
Wird Mila Jovovich immer noch von Sandra Schwittau synchronisiert?
Ja. Die Synchronisation finde ich toll.
Du kennst Sandra Schwittau.
Nicht persönlich.
Ja, aber du kennst Sandra Schwittau, die Sprecherin, die Synchronsprecherin, die Schauspielerin.
Nee,
klär mich doch auf. Die spricht unter anderem Mila Jovovich. Sie spricht, nicht Lupina Wicker spricht sie, weil John Sinclair. Und sie ist vor allen Dingen die deutsche Stimme von Bart Simpson.
Okay.
Bart Simpson und Mila Jovovich sind eine und dieselbe Person.
Ich glaube, ich habe die Simpsons, habe ich doch.
Natürlich hast du die Simpsons auf Deutsch gesehen.
Ja, doch.
Ach. Norbert Castell.
Ja.
Groß
ja.
Elisabeth Volkmann.
Elisabeth.
Ja, war absolut spitze.
Lisbeth war gut.
So, reden wir aber mal über den anderen Sommerfilm, über The Suicide Squad. Wir haben ja eine Vergangenheit mit Suicide Squad.
Ja.
Warum jetzt The Suicide Squad? Warum jetzt der Artikel?
Ja, man ist sich, glaube ich, nicht so richtig.
Warum
eins,
nicht zwei? Warum nicht The Return?
Ja, weil es ist kein Reboot, es ist einfach eine Neuinterpretation des Stoffes oder keine Ahnung.
Also mit, fast den gleichen Leuten.
Ja, mit einigen aus den, aber nicht fast den gleichen Leuten.
Und Joel Kinnaman?
Ja. Kinnaman, ja, okay.
Eis.
Ja, gut,
okay. Ein Eis geholt hat Joel Kinnaman. Margot Robbie, wo gesagt wurde, wir sollen nicht das T mitsprechen.
Margot
Robbie.
Ja, genau.
Nicht Margot sagen, sondern Margot.
Das sagt man nur, glaube ich, bei Margot Helwig.
Ja.
Margot Helwig und Margot Robbie sind nicht einer dieser.
Genau, die war auch da. Ja, also es ist einfach.
Ist noch dabei.
Der Boomerang-Man.
Der Boomerang-Man.
Genau.
Jake Courtney.
Jake Courtney ist noch
der ja auch kurz mal reinkam.
Der kam kurz rein, Snack. Stimmt. Und noch. Die Viola Davis ist dabei.
Viola Davis.
Antagonistin.
Ja, als.
Genau.
Ja. Aber das ist jetzt praktisch eine neue. Das ist jetzt die James Gunn-Version, muss man sagen. James Gunn, viele werden ihn kennen aus. Von Slither. Und von Super ist der andere. Hast du Super gesehen?
Super habe ich gesehen.
Ja, das ist der Wort.
Super, Moment.
Mit Ryan
Wilson. Mit Rainn Wilson.
Ja, mit Rainn Wilson habe ich gesehen.
Ja, fandest du den gut?
Nö, nee, war ein bisschen, hatte ich mir mehr von versprochen.
Okay. Hast du Slither gesehen? Den habe ich mir nämlich angeguckt jetzt.
Slither?
Ja.
Slither ist der Ekelfilm?
Ja.
Ja, habe ich gesehen, vor einigen Jahren.
Das, also ich fand ihn gut.
Ja.
Und,
kann ich den gucken? Als nicht so, ich bin ja zart beseitet.
Ja, die ganze Gewalt da drin ist halt auch unheimlich drüber. So. Also das kannst du schon.
Also Humor.
Also wenn du das gesehen hast, The Suicide Squad, kannst du das auch gucken.
Ja, das ist ja sehr, sehr konsequent, Suicide Squad.
Ja.
Muss man
ja
sagen.
Es gibt ja wenig Sachen, wo ich denke, die sind für Thorsten. Nein, es gibt ganz viele Sachen. Aber gerade speziell The Suicide Squad und Always Sunny in Philadelphia, da weiß ich, die sind mit Thorsten Sträter im Gedächtnis
gemacht worden. Suicide Squad fängt an und der Film schreit ja entgegen, Sträter!
Warum bist du hier? Ich habe den Anfang verpasst. Ich war zu spät im Kino. Wie ist der Anfang?
Der Anfang
hast du ihn gesehen?
Ja.
Der Anfang macht dir innerhalb der ersten halben Minute klar, was das für ein Film ist. Also in der ersten halben Minute habe ich gedacht, ja, das ist kein Film für meine Frau.
Was war das mit dem Vogel?
Das mit dem Vogel. Das hast du noch gesehen?
Ja, das habe ich gesehen.
Ja, dann hast
woanders.
Du
den Anfang gesehen. Und dann weiß ich, dass wir auf der Insel landen, diese alternativen Suicide Squad.
Ja.
Und davon habe ich nur noch 5 Minuten gesehen.
Ja.
Ich habe am meisten gelacht, direkt am Anfang. Dieser Typ, der so eine Arme abmachen kann.
Ja, das ist ja hier, wie heißt er aus Serenity hier?
Ja,
der rüberfliegt und die Arme machen im Gewehr.
Ohne jetzt viel zu spoilern. Also der Anfang ist schon eine Ansage. Die ersten 20 Minuten, wo du denkst so, okay, ich glaube, das geht jetzt in eine Richtung, da habe ich jetzt so nicht mitgerechnet.
Ja, absolut.
Du hast den Film verglichen mit diesen, oder ich meine, der Film ist ganz klar inspiriert von diesen 70er Jahre.
Man on the Mission.
Man with a Mission Film. Also da wird eine ganz Crew zusammengestellt.
Eine Crew, so wie in Dirty Dozen, also das dreckige Dutzend, also eine Gruppe von Kriminellen, die nichts zu verlieren haben und die kriegen jetzt in Aussicht gestellt, dass 10 Jahre von ihrer Haftstrafe runterkommen, wenn sie denn diesen Auftrag erfüllen.
Wenn sie ihn überleben.
Und
das ist deswegen Suicide.
Genau, und dafür kriegen sie eine kleine, wie bei Snake Plissken, so eine kleine Bombe ins Hirn oder in den Hirnstamm. Oder
gepumpt,
das ist genau.
Ja, Fachausdruck.
Und
sie werden gechippt. Also sie lassen sich alle impfen und laufen jetzt.
Ja, genau. Und dann haben sie halt diesen Auftrag, ein amerikanisches, praktisch ein deutsch-amerikanisches, so ein Geheimprojekt praktisch auszuschalten.
Naja, ich glaube, der Inhalt ist, dass sie wirklich in ein südamerikanisches Land gehen
und
da die Regierung, die korrupte Regierung infiltrieren. Und das wird thematisiert. Deswegen deswegen ist dieser Film ja auch sehr aktuell und sehr, sehr, sehr politisch im Herzen.
Ne? Im Herzen, ja. Also die Gewalt ist cool. Das muss dir doch gut gefallen haben, oder, Thorsten? Wie hat dir der Film gefallen?
Sehr gut. Tatsächlich ist es so, dass das seit langer Zeit erstmal in einem Film gewesen ist, wo ganz offensichtlich auch Warner gesagt hat, ja, hier, was kostet der? Ja, mach. Und dann haben sie sich abgewendet.
Ja.
Und James Gunn hat gemacht, was er wollte.
Ja.
Also die Konsequenz von Ideen macht mir da am meisten Spaß.
Ja, absolut.
Project Starfish. Auf Papier schon eine schwachsinnige Idee. Und die wieder konsequent bis zum Ende durchgezogen. An sowas habe ich immer großen Spaß.
Ja.
Und ich mochte alle super Schurken, also alle aus dem Suicide Squad, allen voran Poker, Dotman, mit seinen Mutter-Flashbacks. Ich habe mich nicht mehr eingesetzt.
Die Mutter-Flashbacks waren der Hammer.
Ich finde diese Motivation, die er ihm gegeben hat, ist so also groß. Es ist Polka-Dot-Man. Es ist eigentlich einer der beklopptesten Bösewichte der Comic-Geschichte. Aber es ist er hat einfach was in ihn gesehen und die Ideen sind toll. Das ist für mich war das echt ein Triumph der Kreativität.
Absolut. Ja? Also wo man wirklich mal jemandem, wie Thorsten schon sagte, gesagt hat, hier hast du Geld, mach. Ne? Und sei es auch noch so krude, weil was haben wir zu verlieren? Ne? Und,
Also Idris Elba war fantastisch, ganz toll, wieder synchronisiert von Oliver Stritzel, meine Lieblingsstelle da. Also jetzt sind sie noch da? Und er so,
John Cena dürfen wir nicht vergessen. John Cena ist fantastisch. Auch und auch Ratcatcher 2 auch ist.
Ja.
Ratcatcher 2.
Die ist toll, also ohne es zu spoilern, das ist also eine super Schurkin, also ein Bösewicht. Und die kontrolliert wirklich Ratten.
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 Mhm. Auch teilweise aus Witten.
Aus Witten. Wir müssen
aus Witten sein. Ja, aber was sagen wir, denn zu,
Was
sagen wir zu King Shark? Komm, das ist das.
Zu King, King Shark, King der Shark. Eigentlich eine Mühle heißt oder so, ne?
Ja. Der, da muss ich ja von vornherein, das wird mein Lieblings, meine Lieblingsfigur. Und der hatte auch, er hat nicht so schöne Grubmomente, aber es war
man mag
eine
tolle. Ihn einfach,
ja, man mag ihn.
Es ist so doof und man mag es trotzdem.
Das war klasse. Und was mir halt so besonders gefallen hat, ist, dass das war ja Film. In dem Film geht es ja echt ganz viel um Missbrauch. Das sind ja alles komplett traumatisierte Leute, diese Bösewichte, die ja alle, jeder Einzelne hat ein großes Trauma, ob das hier die Geschichte, die Idris Elba erzählt hat, dass sein Vater ihn in eine Kiste mit Ratten eingesperrt hat oder in ein Zimmer mit Ratten oder in einen Keller mit Ratten, dass da wir müssen vorsichtig sein, aber jede einzelne Figur arbeitet da so sein eigenes Trauma auf und dann haben sie noch so eine Übermutter hier von der die Waller, die Figur, die Chefin sozusagen, die auch nochmal komplett misshandelt. Ne? Ja. Weil das ist ja eine die schlimmste Mutterfigur, die es geben kann.
Das fiel mir beim Gucken eigentlich gar nicht auf, erst als du das gesagt hast. Das ist wirklich dieser Subtext.
Ja.
Und ich glaube, der Film ist deswegen so gut, weil James Gunn die Figuren ernst nimmt, so bekloppt sie auch sind, aber er nimmt den ganzen Rest nicht ernst. Also das Ganze drumherum ist einfach...
Und das macht großen Spaß. Das macht einfach großen Spaß.
Ja. Ganz genau.
War auch mal was Neues da zu sehen, so eine pseudokolumbianische Ecke. Nee, was war es? Malta Cortese? Nee, was war das?
Ja, doch,
sowas. Das haben sie in Mittelamerika gedreht. Ist ja auch wurscht.
Ja, und das war, hat mir sehr gut gefallen. Das schwächste Element tatsächlich in dieser Suicide Squad ist Margot Robbie mit Harley Quinn,
finde ich. Fandest du?
Ich finde sie, also jeder braucht ja, sie haben ja sehr genau darauf geachtet, dass jeder seinen Suicide Squad Heldenmoment hat. Dass alle so, jeder hat ja so einen Heldenmoment.
Ja.
Du hast das immer so einen Heldenmove. Jeder hat so einen epischen Kampf, der zeigt, was er ist. Und das war bei Margot Robbie war natürlich wunderschön mit dem Blumen.
Ich wollte gerade sagen.
Aber es war so, es wirkte am meisten nach wie Vehikel.
Okay.
Und am stärksten fand ich es immer noch bei King Shark. Immer, jederzeit.
Mhm.
Fragwürdige Motivation. Und ich fand Polka Dot Man natürlich ziemlich großartig.
Ich fand Harley Quinn, ich glaube, das lag auch daran, weil wir haben sie jetzt schon zum dritten Mal gesehen. Ja. Wir haben sie in ihrem Solo-Film. Da ist das ja sehr, sehr, also das ist einfach ihr Ding. Und aber ich finde schon, sie hat diesen Hannibal Lecter-Moment, ohne das jetzt zu spoilern im Film, wo man ist jetzt okay und dann merkt man, nee, sie ist böse. Sie ist
Das haben sie schon gut gemacht.
Genau. Also ich finde, das war von allen Harley Quinn-Auftritten war das ihr bester.
Ja, okay. Aber ich muss sagen, also so Idris Elba als die einzige geerdete Figur.
Absolut.
Mit so einer Motivation, die so einigermaßen noch nachvollziehbar ist.
Und der
es
war nicht die gleiche Rolle, die Will Smith gespielt hat.
Das ist eine andere.
Wie hieß er noch?
Bloodshot.
Und wie hieß der denn,
den Will Smith?
Deathshot.
Okay, einer der.
Bloodsport hieß er, das ist Bloodsport.
Bloodsport.
Idris Elba immer gut.
Ja,
immer
super, immer ein Garant.
Immer eine Bank. Ist es der teuerste Troja-Film, der je gemacht worden ist?
Ja, wenn du so willst, ja.
Wenn man, also Troja, die heißt nicht Troja.
Naja, aber
Troma.
Troma. Entschuldigung.
Der teuerste Troja-Film war Troja
von Wolfgang
Petersen.
Der teuerste Troja-Film.
Eigentlich sitzt die ganze Zeit.
Ein Kondom jetzt auf Film
gemacht? Ich die ganze Zeit, wo ist denn dieses Holzpferd? Das ist doch ein Troja-Film. Nein, weil James Gunn hat ja bei Troma angefangen.
Ja,
der hat bei Troma angefangen und er kommt ja wieder dahin sozusagen zurück.
Genau,
mit einem ganz anderen Budget, wo er angefangen
hat. Genau.
Wusstet ihr, dass Toxic Avenger neu gedreht worden ist? Es gibt ein Remake von Toxic Avenger.
Nee, das muss Brad
Pitt. Ja. 400 Millionen Dollar.
Ja. Ich habe die damals gesehen.
Und fand die beschissen.
Ja.
Ich war schon zu alt, um sie nicht beschissen zu finden. Und zu jung, um die tiefe, ironische Ebene zu erkennen.
Okay.
Aber gut, worüber ich sehr gelacht habe, war Kabuki Man. Sergeant Kabuki Man. Auch von Troma. War große Pisse. Da habe ich herrlich herzlich drüber gelacht, weil auch das Kostüm konnte nichts. Kabuki Man. Das war richtig scheiße. Den habe ich sehr gemocht. VHS.
The Suicide Squad läuft im Kino, läuft nicht so gut wie erwartet. Mhm. Ich glaube, kein Film im Moment läuft so richtig so gut wie
erwartet. Naja, aber der Free Guy ist ziemlich, Free Guy läuft, macht Free, ziemlich gute Zahlen gerade.
Ja, hast du ihn gesehen? Mhm. Ich auch noch nicht. Nee.
Ja, das ist, ich denke, das ist allgemein so ein Problem, dass das, ihr werdet das ja vielleicht auch spüren, dass das die Leute vielleicht vorsichtiger sind. Mit dem Rausgehen und sich wieder in geschlossene Räume setzen und Filme gucken.
Na, ich denke, es liegt auch schon so ein bisschen daran. Es muss der eine Film sein, den du unbedingt sehen willst. Mhm. Wenn du mir parallel The Little Things gibst auf Sky und Amazon haut auch irgendwelche Eigenproduktionen raus.
Ja.
Mhm. Und Netflix auch. Und gerade dann Disney Plus. Und 20 Euro, dann sitzt die ganze Sippe da und guckt
Jungle Cruise.
Was wollen die von mir? Mhm. Und das dann... Das schöpft schon ab, verstehst du?
Ja, ja, klar.
Ja.
Ich meine, die reden jetzt von amerikanischen Zahlen. Am Start, Free Guy hat am Wochenende 29 Millionen Dollar eingespielt. Mhm. Das ist normalerweise so eine Sache, wo du sagst, das reicht für den letzten Listenplatz. Mhm. Aber dieser Tage wird das anders bemessen.
Halt. Ja, ja,
das
ja.
Ist so. Und das
ich glaube, Suicide Squad hatte 26.
Also es ist trotzdem ein guter Film und die werden ihren Schnitt machen.
Ja, egal wie viel. Die werden ihren Schnitt machen über eine Parallelvermarktung, über eine Nachvermarktung. Wir warten nicht ganz so lange auf die Blu-ray, nicht ganz so lange auf den Streaming-Content. Und das macht aber, wie gesagt, Suicide Squad zu keinem schlechten Film. Zu einem ganz hervorragenden Superhelden-Mashup.
Und was ich jetzt im Nachhinein nochmal, im Nachdenken nochmal gedacht habe, ist irgendwie, Suicide Squad ist auch nicht mehr, als er will. Das heißt, und ich glaube, das war das Problem vom ersten Suicide Squad, wo einfach so viele Leute reingesprochen haben und so viele Leute noch reingelockt haben, das muss noch rein und das und dann müssen, ne, der darf ja auch nicht irgendwie, der muss ja PG sein, also da müsste also...
Das Problem war ironischerweise, dass man damals, wie heißt der, Richard Ayer?
David Ayer.
Dass man dem gesagt hat, hör mal, wir hätten ganz gerne sowas wie Guardians of the Galaxy, was natürlich witzig ist, weil James Gunn Guardians of the Galaxy gemacht hat und dann wurde das halt so ein etwas weichgespültes...
Inkonsequent.
Vom Humor fand ich es schon gut. Der Joker ist nicht mein Fall.
Nee, meiner auch nicht.
Da zum Thema Jared Leto gleich noch mehr. Ich fand es natürlich toll, dass Batman nochmal aufgekreuzt ist. Das habe ich sehr gemocht.
Ja, aber das war nicht nötig. Und das genau, das war der Punkt. Wenn Batman da nicht... Sie haben sich nicht drauf verlassen.
Ist mir egal, ob das
nicht nötig ist. Ich weiß, du freust dich auch, wenn es Batman Eis gibt. Aber Jared Leto hast du gesehen in The Little Things.
The Little Things. Tatsächlich, The Little Things ist so ein bisschen... Sinks vor allen Dingen.
Sinks.
Auf Sky.
Martin Sinksheim.
Ja, ist empfehlenswert, finde ich. Es ist ein Thriller.
The Little Sinks ist ein Thriller.
Darkness comes across the land.
Oh.
Es ist ein Thriller mit...
Aber es ist eine Serie.
Rami Malek.
Nein, es ist ein Film.
Serie besteht aber nur aus einer Folge und die ist 2 Stunden 8 lang. Die haben, also man könnte auch sagen, Standalone-Serie.
Das ist ein Special.
Also, viele sagen einfach Film.
Ja.
Der Einfachheit halber, obwohl ich das auch zu kurz gefasst finde. Eine Folgenserie. Und
Denzel Washington, Rami Malek und Jared Leto.
Und Jared Leto halt. Das Ding ist aufgebaut. Im Wesentlichen ist bedient die Mechanismen von 7. Ein zweifelnder Cop, ein großer, ich will jetzt nicht sagen, auch noch schwarzer POC. Übervater, der schon alles gesehen hat im kriminalistischen Bereich und ein psychotischer Killer. Aber im Prinzip ist es das tatsächlich. Und der Film nimmt sich sehr viel Zeit zu erzählen, ohne so super ekelhaft zu sein wie 7. Er hat einen ähnlichen, der Schluss lässt viele Leute unbefriedigt zurück, aber ist von allen toll gespielt. Mhm. Also Denzel Washington macht so ein bisschen, ist ein bisschen auf Autopilot, so ein bisschen auf...
Liam Neeson.
Ja, Liam Neeson ist ja noch, der wird ja wenigstens irgendwann wütend.
Ja,
okay. Und sagt, du kommst hier nicht rein, du Ficker. Und lädt irgendwas durch. Ist ja egal, in welchem Film.
Ja, genau.
Ne? Grüne Tomaten, da ist Liam Neeson. Krok. Ich weiß nicht, wer Sie sind. Ja, gehen Sie weg. Und das ist ein schöner Thriller für Samstag. Also im Kino wäre ein bisschen wahrscheinlich verschmiert. Aber ich fand ihn ganz toll, auf der Couch zu gucken, auf dem Beamer. Und hat mir Spaß gemacht. Vor allem Jared Leto, wo ich das Gefühl hatte, in den letzten Jahren sehr häufig einfach Jared Leto gespielt. Mhm. Einfach den langhaarigen, komm, geh weg. So, weißt du, dieses leicht ätherische Wesen, das immer nur so krude Sachen sagt. Der hat ja nicht einen geraden Satz in keinem Film. Also das fängt ja bei Blade Runner an und hört sie überall nur Und auch da ist er so, aber er spielt es fantastisch. Also er ist ganz, ganz toll. Rami Malek ist gut, obwohl der von Minute 1 an wirkt wie Mr. Mega verbissen. Er ist quasi der schlechtere Sieben. Aber Denzel Washington ist halt, ich sehe den wahnsinnig gerne, Denzel Washington ist einer meiner Lieblingsleute. Er hat eine neue Synchronstimme, die natürlich eingedenk dessen, dass Denzel Washington mittlerweile 68 ist, nicht so sehr ins Gewicht fällt. Trotzdem fehlt mir schmerzhaft Leon Boden, weil der immer noch so ein leicht Verschmitztes transportieren konnte, was da jetzt wegfällt. Ich habe damit Spaß gehabt.
Okay. Hast du den Trailer zu Gucci gesehen, wo wir gerade bei
Journey sind? Nee, ich habe den Trailer zu Gucci immer noch nicht gesehen.
Ja, das wird dann nochmal interessant für dich als Mann des Stoffes.
Denzel Washington. Als Mann des Stoffes, naja. Als Stoffman.
Ja. Na, so. Ja.
Sackboy könnte man
Sackboy.
Sagen.
Sackboy. TV.
Also wie gesagt, der war toll. The Little Things. Einfach gucken auf Sky.
Okay.
Vielleicht würde ich ihn jetzt nicht kaufen auf Prime, auf Amazon Prime, würde ich ihn vielleicht nicht kaufen für 17 Euro.
Aha.
Aber wenn man Sky hat, kann man ihn jetzt schon gut gucken. Ansonsten warten, dass er im Verleih ist. Man wird da eigentlich nicht enttäuscht.
Ja.
Das ist ein bisschen, Sieben für Leute, die gerne das Essen bei sich behalten, während sie einen Film gucken.
Ja, aber Sieben, muss ich doch sagen, das war schon ein Game Changer? Ja, schon.
Ja, es war ein Game Changer, ein Meisterwerk. Es gab nur so zwei große Game-Changer-Thriller und das eine war Schweigen der Lämmer 91,
ja,
wo du wirklich gesagt hast, okay, so kann man das auch erzählen. Wir kennen alle. Wir kennen jeden. Wir wissen, wer der Täter ist. Von Minute 5 an. Und trotzdem ist es spannend.
Ja.
Und dann haben wir 7, der nochmal ein Game-Changer war, aufgrund der ganzen Bildsprache und des Show-Don't-Tell in der besten Form.
Ja.
Du siehst einfach, wie Brad Pitt ist. Einfach, ich sag's immer wieder gerne, weil du siehst, wie er sich morgens vom Stuhl nimmt, bevor er zum Dienst geht, in diesem trostlosen Apartment mit seiner Frau, direkt neben den Eisenbahngleisen. Da ist in Schichten alles. Das T-Shirt, darüber das Hemd, die Krawatte, das zieht er am nächsten Tag wieder so über. Mit T-Shirt, mit allem. Und steckt sich das in die Hose. Was mag ich natürlich besonders gern. Und das war der zweite Game-Changer im Thriller-Bereich. Und seitdem warten wir auf einen dritten, der nochmal so einen anderen Move gibt.
Stimmt.
Und ich schätze mal, dass der einfach aus Korea kommt, könnte ich mir vorstellen. Ich warte noch. Das sind die beiden großen Thriller, wo dann auch mit Zodiac nicht mehr dran gekommen ist und so weiter.
Ja, Zodiac war so ein bisschen so immer im Fahrtwasser von 7. Das wird dann immer so.
Ja, bei Zodiac ist einfach, man weiß einfach nicht, wer es war. So. Das ist ein Problem.
Bei Zodiac ging es eigentlich auch um Besessenheit. Ne? Um die Besessenheit, wie dieser Typ sich da so reingesteigert hat in dem Fall und wie der so alle anderen mit sich so mitgezogen hat.
Ja, aber er war für die Länge dann doch durchaus unbefriedigend. Übrigens, unbefriedigend. Könnt ihr mir mal das Ende von No Country for Old Men erklären?
Nee. Ja, klar. Sicher.
Erklär mir das mal bitte.
Shagur. Er hat sich schwer verletzt. Ist aber soweit fertig mit der Arbeit. Und fährt nach Hause. Das ist das Ende von No Country for Old Men. Comic McCarthy halt. War Comic McCarthy, ne? Ja. Das ist halt so Comic McCarthy. Wenn man die Bücher von ihm mal gelesen hat, ist los mit euch.
Ach so, der Autor.
Jungs, ey, wenn du das mal anguckst, der hat eine Menge toller Sachen geschrieben. Das war doch Comic McCarthy, oder?
Ich dachte, er meint jetzt Matthew McConaughey. Habe ich jetzt erst
Ja, Matthew McConaughey hat Regie
geführt. Das spielt da gar nicht mit.
Nein, natürlich nicht. Deswegen frage
ich mich. Wie hieß der Schauspieler denn noch, der den Killer gespielt hat?
Den Killer, das war Javier Bardem.
Okay.
Genau, mit der unglaublichsten Playmobil-Frisur. Ever. Wirklich. Ja, sehr stylisch alles so auch, Josh Brolin, aber dann am Ende doch so ein bisschen so...
Unbefriedigend.
So ein bisschen strange. Ja, aber ich finde, wenn Filme einen verstört, es ist ein Unterschied, wenn ein Film dich jetzt verstört hinterlässt und wenn dich ein Film unbefriedigt.
Das ist es ja.
No Country for Old Men, genau. Ja,
es muss auch nicht jede
Die Straße ist ebenfalls von ihm...
Erfüllt werden.
Die Straße. Die kennst du doch auch, oder?
Die Straße,
The Road,
hier vorne. Mit
The Road, genau, die Straße, The Road.
Das war auch von ihm.
Das war von ihm. Comet McCarthy hat unglaublich viel, oder auch Comet McCarthy auch The Counselor.
Der ist wiederum mit Matthew McConaughey.
Oder? Nein, insgesamt überhaupt nicht. Er ist mit Michael Fassbender.
Natürlich, ja.
Wieder mit Javier Bardem, Brad Pitt und verschiedenen anderen Jungs, die da alle mitspielen, weil es halt eine Comet
McCarthy-Verfilmung
ist. Ja, aber...
Was hat der Tonmann im Hintergrund?
Ich glaube, das ist Ridley Scott.
Ridley Scott, nicht Oliver Stone.
Ja, gut, aber
komm. Oliver Stone.
Oliver Stone, genau, der sich morgens
erstmal schön
ausgelassene Butter auf den Scone schmiert.
Ich hab Clotted Cream.
Clotted Cream, genau. Clotted Cream. Ja, so ein Clotted Cream.
Ich hätte gerne eine Currywurst. Mit Clotted Cream mag ich nicht.
Wie heißt der Film noch hier über den Finanzzusammenbruch?
The Big Short.
Ja. Das ist Andrew McKay.
Ja. Könnte aber Oliver Stone sein. Ist dafür aber zu lustig und zu fluffig.
Ja. Auch ist mit, ja Comedy-Autor, ne?
Auch mit Margot Robbie.
Margot Robbie. Wie dir ganz kurz erklärt, wie man shortet.
Ja, der hat ja auch einen Film gedreht wie, weißt du nicht, Anchorman?
Anchorman. Fantastisch.
Also ich fand den Big Short, ich fand den gut, aber ich habe natürlich echt nur die Hälfte verstanden. Ich weiß so im Großen und Ganzen, worum es geht.
Ihn mehrfach. Er wird beim mehrfachen Gucken besser.
Hast du denn Vice gesehen von Andrew McKay, den ich dir gegeben habe mit Christian Bale?
Ach, der ist auch von...
Ja, der ist nämlich auch von ihm.
Ah, okay. Ja,
nee, mit absolutes Star... Hast du den gesehen?
Vice habe ich noch nicht gesehen.
Vice ist absolut fantastisch.
Ja.
Also Christian Bale als Dick Cheney
ja.
und Steve Carell als Donald Rumsfeld und
ja, die spielen ja
und
alle
Sam Rockwell als George W. Bush.
Ja.
Ist großartig, fantastisch.
Ja, den muss ich mir. Okay, unter dem
Böse zusammen. Auch, ja.
ja.
So, was lief denn im Fernsehen? So, Solo.
Also das Ende ist einfach so, dass Chagur eine mysteriöse Figur mit der besten Killerwaffe aller Killerwaffen.
Ja.
Sauerstoffflaschen.
Bisschen umständlich.
Ja. Ja, können Sie das mal halten? Danke.
Du kriegst Tür auf, Kopf auf, Koffer auf,
alles.
Wand auf, kriegst also alles mit auf. Kriegst alles mit auf. Türschloss, alles mit auf.
Ja.
Womit geht ein Hammer? Nein.
Mottek? Nein.
Mottek? Mit Mottek nicht. Flumper. Entschuldigen Sie, können Sie ganz kurz, Sie haben da Flunsen. So, das ist doch, das ist die Waffe überhaupt.
Mord und Schlüsseldienst.
Ja, merkt überhaupt gar nichts. Ja, genau.
So,
Mord und Rohrfrei.
Was lief?
Chagur. Showgirl? Chagur. Deshalb.
Nicht wieder mit Showgirls anfangen. Ich merke schon wieder. Ich merke die
Vibration. Ich habe der James Bond Club Germany. Hab mir, und das feiern wir das nächste Mal richtig, das Poster, die haben mir die Limited
das
Showgirls.
Hast du letztes Mal schon
erzählt? Die muss ich mitbringen. Beim nächsten Mal bringe ich sie mit.
Ja, bring mal nicht mal. So, was lief denn im Fernsehen, Gere? Hast du Solos gesehen?
Nee.
Erste Folge habe ich gesehen mit Anne Hathaway. Und das ist eine richtig schöne, erstmal ist es eine halbe Stunde.
Okay.
Kann man sehr schön konsumieren. Prime. Also das sind, glaube ich, 5 Folgen. Und
worum geht es konkret?
Bei Solos geht es um Einsamkeit.
Ja, okay.
Also ich dachte erst...
Der Name ist Programm.
Ich dachte erst, es geht darum, dass immer nur ein Schauspieler auftritt, weil Anne Hathaway spielt mit sich selber. Also
Okay, ich bin dabei.
Okay, das wollte ich jetzt nicht so sagen. Also mit
einmal
in der Vergangenheit, einmal in der Zukunft. Also es ist eigentlich eine schöne Philipp K. Dick-Geschichte. Und
obwohl dick gesagt.
Das ist doch mein Job, auf sowas zu reagieren. Und
bei Dick Cheney hat gerade keiner gezuckt, aber komm.
Und also erste Folge hat mir sehr gut gefallen. Da gibt es noch eine mit Helen Mirren im Raumschiff. Da gibt es noch eine mit
spielt Mirren im Helm da?
Moment mal, ist das eine Anthologie-Serie?
Ist dunkel.
Dennis, ganz ehrlich jetzt, ist das eine Anthologie-Serie?
Das weiß ich nicht. Darauf kann ich nicht antworten. Da musst du meinen Anwalt fragen.
Nein, jetzt sag doch mal.
Ich weiß es nicht. Ich hab mich da nicht so richtig mit beschäftigt, Gary. Es sind 5 Folgen, wo es um... Was willst du von mir? Was ist los?
Nein, ich mag
mir nur die Augen. Bring zum Heulen. Bitte. Bringe mit sowas nicht
Nein.
zum Heulen.
Ist das eine Anthologie? Ich weiß es nicht, Gary. Ich kann nicht so nicht arbeiten.
So. Lass mich hier nicht anschreien.
What If, erste Folge. Marvel, Disney Plus. Hat dir nicht so gut gefallen?
Worum geht's?
Ja. Naja, what if, Fragezeichen, was wäre, wenn Captain America nicht von Steve Rogers, sondern von Peggy Carter? Wenn Peggy Carter in diesen Schrank gegangen wäre und dann als Captain Britain oder das, was sie ist, rauskommt?
Ja.
Das ist eine Comicserie, die gab es schon mal, oder die Idee ist nicht neu,
ja.
Aber ich finde die Umsetzung auch wieder
Die so Umsetzung toll. Ist grandios, Grafisch die Action, also alles, das ist über jeden Zweifel erhaben, aber ich habe mich schon so gefragt, so in meinem naiven Hirn, warum muss ich jetzt eine andere Version sehen, warum muss ich jetzt hier den Prinz aus Zamunda oder wie heißt er hier, den Black Panther, wenn der jetzt mit den Guardians of the Galaxy unterwegs ist. Warum? Weil ich fand, das Guardians of the Galaxy ist für mich absolut großartig. Warum muss man da dran rumschrauben? Frage ich jetzt in die Runde.
Weil es Marvel ist?
Weil es, ja, eine Comic, weil sie es können. Oder,
naja, weil,
oder weil ihnen nichts anderes einfällt.
Naja, ich find's, naja, selbst wenn ihnen nichts anderes einfällt, nicht, ist es ja gut. Also ich finde die Machart gut. Das gefällt mir viel, viel besser als Clone Wars. Vom Style her, vom Zeichentrick-Style. Also vom Animationsstyle,
muss man ja sagen. Das ist animiert?
Das ist animiert, ja.
Ich habe gar keinen Bock drauf.
Das ist fantastisch animiert. Das ist ganz großartig.
Was denn bei What If?
What If,
ja. Das
sieht total toll aus.
Stilistisch ist es absolut wirklich super. Wirklich.
Also ohne Frage.
Aber ich frage mich so, warum? Warum?
Naja, erstmal, weil Disney Plus Content liefern muss und für die Marvel-Fans. Ich meine, sie haben ja jetzt schon mal vorgelegt.
Ja, okay, so, das hätte ich auch so beantworten.
Wenn sie Content liefern sollen, sollen sie Folgen von Fawlty Towers kaufen. Würde ich gerne. Nee. 40 Towers, weißt schon.
40 Towers. Ja, aber das hat ja kein Intro. Doch.
Ja.
Von den Dire Straits hat es ein Intro. Sinnloserweise.
Aber ja, in Deutschland, aber ja. nicht im Original.
Thomas Danneberg as its best.
Ach, das ist synchronisiert?
40 Towers? Wusstest du das nicht?
Nee, wusste ich nicht.
Und da haben sie wirklich dieses Intro. Und da haben sie
kannst
wirklich
ja Parasite mal im Original gucken. Inzwischen
hier mit 40 Towers. Wie heißt das Lied?
Walk of Life. Was?
Ja.
Ich als Python-Fan weiß das nicht.
Ja, Nein. Wirklich.
Ich weiß, dass es mal eine deutsche Version gab mit Jochen Busse.
Ja, ja.
Wo John Cleese viel Geld für gekriegt hat als Berater von RTL.
Und ich muss sagen, vom Casting her...
Jochen Busse ein super
Besser. Über jeden Zweifel.
Ja. Jochen Busse sowieso richtig super,
ja, muss
man leider sagen.
Jochen Busse in Care-Aus. Kennt ihr Care-Aus?
Care-Aus.
Komplett auswendig.
Care-Aus
Jochen Busse, Dieter Hildebrand, Bruno Jonas. Komplette Garde
ist Bruno aber. Jonas.
Fantastisch. Ja. Also Loki ist zu Ende gegangen. Hast du Loki komplett geguckt? Auch nicht. Okay, müssen wir dann...
Ich hab's noch nicht fertig
geguckt. Pass auf. What if das Multiversum ist eröffnet worden. So. Und das Multiversum ist mit Loki eröffnet worden und geht natürlich weiter. Doctor Strange in the Multiverse of Madness, der neue Doctor Strange-Film, gedreht von...
Taika Waititi.
Sam Raimi. Nein, Taika Waititi.
Sam Raimi, ja,
Waititi dreht
natürlich vor... Natürlich Sam Raimi mit Christian Bale.
Genau.
Als Schmörsen.
Gab auch schon ein Bild.
Genau,
als Schmörsen. Sauer Vorhangmann.
Genau, ja.
Ja.
Übrigens, ich hoffe schwer, dass beim nächsten Suicide Squad oder was immer auch DC kommt, dass da endlich mal alles Esserboy kommt. Endlich.
Oh, das ist auch eine DC-Figur.
Ja.
Hast du nur diese Auflistung gesehen, der Superhelden, oder hast du den mal wirklich in Action gelesen, alles Esserboy?
Ich glaube, ich habe mal eine Seite mal im Internet gefunden, wo der tatsächlich alles Esserboy.
Alles Esserboy.
Warum
lief jetzt im August eine Christmas-Folge von Ted Lasso.
Ja,
kannst du mir das mal als Autor mal sagen?
Nee, das kann ich nicht.
Ist da was schiefgelaufen?
Ja, die haben irgendwas mit der Planung.
Haben die keinen Kalender gehabt? Ich meine, die Folge war toll.
Aber sie wirkte völlig deplatziert.
Deplatziert.
Aber sie war unheimlich schön, aber total deplatziert.
So,
auch eine Serie, die der Thorsten nicht kennt.
Ja, leider.
Ted Lasso kenne ich nicht.
Ja, kennst du nicht?
Oder ist der kaputt oder was? Was ist mit euch los?
Ja,
er hat das behauptet.
Ja.
Weil ich nur rede, wenn ich gefragt werde.
Ach so, okay.
Ein Gebot der Höflichkeit.
Der war gut.
Ich habe noch einen Tipp für
anfassen.
Freund!
Hand! Ich habe noch einen Tipp, was gerade auf Stars läuft. Ich weiß gar nicht, ob ihr den gesehen habt. Bad Times at El Royale.
Und zwar im Kino. Das war vorhin Krieg.
Ist das der,
ich habe im Kino gesehen.
Ist das der mit...
mit Jeff Bridges. Mit dem Thorsten Sträter-Double. Jeff Bridges, genau.
Ja.
Und mit John Hamm und mit... Wer spielt noch mit?
Spielt außerdem mit Chris Hemsworth.
Und Chris Hemsworth.
Ah, okay, der. Wer ist jetzt? Wo ist der?
El Royale, Casino-Betrieb, der genau auf der Grenze ist zwischen Schnee und Schnö. Habe ich vergessen.
Hm?
Und da kommen dann... Also es ist tatsächlich... charmant gemacht, schön ausgestattet, aber super konstruiert.
Ja, ganz toll, wirklich.
Also super konstruiert mit so einem Hang zur leichten Überkonstruktion.
Ja.
Und der galt als so ein Meilenstein und er ist gut.
Ist wirklich
aber gut. Ist kein Meilenstein.
Wirklich. Ja, aber er lief quasi zeitgleich in Konkurrenz mit diesem Hotel Artemis, mit Jodie Foster. Und
ich wollte ihn
total gerne mochte.
Aber im Vergleich mit El Royale...
Aber ich mochte ihn gerne.
Ja, war schon
cool. Du bist ja auch so ein Blade Runner.
Ich mag das gerne, wenn Flächen verblendet
sind. Wo läuft der jetzt?
Der läuft auf Stars, also auf Disney Plus.
Okay,
also im Moment Stars. So, ich freue mich total auf Only Murders in the Building.
Ja.
Mit Steve Martin und mit Martin Short.
Da habe ich noch nie was von gehört. Wann kommt was wo?
Das kommt auch jetzt auf Stars. Das ist, glaube ich, eine Hulu-Serie. Genau, ja. Und das
Hulu, Stars fängt jetzt langsam an, auch die Premium-Hulu-Sachen jetzt mal endlich zu zeigen.
Ja.
Weil ich habe eine Nachricht gekriegt, dass die brandneue Hulu-Serie what is it? Why, ne? The Last Man on Earth.
Ja.
Dass die direkt auf Stars
läuft. Das ist ab schön.
September.
Großworte. Genau. Also Only Murders in the Building ist eine Whodunit Mystery Crime,
Geschichte
mit Steve Martin und Martin Short.
Da kann man nichts verkehrt.
Da machst du nichts verkehrt. Nee. What We Do in the Shadows 3. Trailer zur dritten Staffel des Haus. Wellington Paranormal.
So. Habe ich gesehen, 3 Folgen.
Hast du schon gesehen? Weil es gibt schon 2 Staffeln, das wusste ich nicht.
2?
Weil ein Freund von mir hat nämlich, Thomas Nikolai, schönen Gruß, war nämlich gerade im Synchronstudio und hat da einen Vampir gesprochen. Hat gesagt, das ist großartig.
Das ist die 4.
Das sind die beiden Polizisten, die im Kinofilm auftauchen.
Warum?
Fällt gerade was hinten.
Ja, ich glaube, der Henry
ist komplett kaputt gegangen. Es ist kollabiert, unser Tonmann ist kollabiert.
Plastikkind Henry.
Warum?
Haben sich Dichtungen gelöst. Warum?
Warum?
Ja, weil ich würde auch gerne mal synchronisieren.
Ach so.
Ach so. Aber irgendwas,
das klingt wie ich.
Du hast doch mal, hast du nicht mal einen Disney-Pixar-Film synchronisiert?
Ja.
Ja.
Um 8 Uhr morgens.
Um 8 Uhr morgens.
Ihr Narren!
Ihr Narren!
Army of Thieves.
Das ja, Prequel. Nichts von gesehen.
Nichts von ja, willst du mich nicht fragen, wie es war?
Ach so, du hast die Entschuldigung, Gary. Wie war denn Wellington Paranormal?
Ja, ganz genau.
Ja.
Sehr lustig. Sehr lustig. Ist auch wieder so im Found Footage, beziehungsweise, nee, Found ja nicht. Also da ist so ein Dokumentar, im Dokumentarstil.
Mockumentary,
dankeschön, liebe Kollegen.
Also, ob wir das jetzt geübt hätten
schon den ganzen Tag. Ja,
Lollick und Bollick.
Alles in das Mockumentary ist drumherum gruppiert.
Ja, genau.
Inhalte sind irrelevant.
Ja, sehr, sehr lustig. Fand ich tatsächlich sehr diesen neuseeländischen Charme. Also sagen wir so, der Charme von What We Do in the Shadows ist da sehr zu spüren.
Hast du denn die
und es ist eine Monster of the Week Serie. Ah,
schön, das freut mich. Hast du denn dieses Reservation Dogs gesehen?
Reservation Dogs habe ich auch gesehen, die Serie, die mitproduziert wurde von Taika Waititi. Und die in Oregon spielt und quasi das erste Mal, dass da Natives, also
Indianer hätte man früher gesagt,
heute sagt man
Native Americans.
Native Amerikaner. Ja, dass die nicht nur da drin mitspielen, sondern dass die Serie auch kreiert haben. Und Taika Waititi, also jeder, der den Film Boy zum Beispiel mag von Taika Waititi, der, also das ist sehr ähnlich. Also und das handelt halt von 4 Jugendlichen, einer beziehungsweise der 5. der hat sich, ist er jetzt beim Unfall ums Leben gekommen oder hat er sich umgebracht? Naja, auf jeden Fall, ne, das ist, hat nichts mit Spoiler zu tun. Auf jeden Fall ist das die Motivation.
Und doch,
das in der 6. Folge auch?
Nein. Das ist die Motivation, dass die Jugendlichen Geld sammeln wollen und nach Kalifornien.
Okay.
Also die wollen raus auf
das
Reservat. Im Moment noch bei Hulu. Ich hoffe aber schwer, dass Stars das vielleicht dann auch mal rausbringt.
So, was ich euch vielleicht freuen wird, Im Reich der wilden Tiere kommt auf DVD raus. Eine Serie, die ich sehr geliebt habe.
Die Doku-Serie,
ja.
Oh, ich habe noch die Musik im
Ohr. Ja, die Musik. Und wer war der Sprecher? Friedrich Schönfelder. Unvergessen, die Stimme.
Ja, das stimmt.
Friedrich Schönfelder.
Also nicht, dass ich das wüsste, aber die Stimme war.
Ja. Friedrich Schönfelder, Peter Cushing.
Ja,
ne?
Aber glaubst du nicht auch, jetzt mal ganz ohne Scheiß, dass das jetzt wieder so eine Sache ist, da guckst du genau 15 Minuten von der ersten Folge und dann guckst du halt nie wieder.
Ach, weißt du, ich freue mich einfach, dass
du guckst. Ich habe auch Dr. Riso weggebinged. Am Arsch. Ich habe mich echt durch, es gab einmal auf irgendeinem Mumu-Sender, RTL 5, kamen alle Batman-Folgen aus den 60ern. Immer.
Das ist was anderes.
Zieht dir das die Darmzotten straff?
Das ist ja was ganz anderes. Aber ich rede jetzt hier zu. Ich hatte schon ein paar Mal die erste Staffel von Tarzan in der Hand. Mit Ron Ailey. Mhm. Und habe gedacht, nee, komm, ey, ich weiß das. Ich kenne
die Serie meiner Kindheit.
Ja, auch meiner Kindheit.
Auch es gab auch so ein Robin Hood-Ding. Robin Hood.
Irgend
so ein
Robin Hood. Reitet durch die Lande.
Wälder. Das, was ja auf Lande reinzieht, ja kaum was. Oder waren es wie Lando und Bande?
Aber,
Lando und
Bande aber auf Wälder, ja. Ganz toll, ja.
Ernst Schäfer. Robin Hood. Ja, da waren es wie Lande. Ja, rettet die Lande.
Robin Hood. Findet man alles auf YouTube?
Ja, aber ich habe gerne sowas im Regal stehen. Ich habe total gerne die Batman 66-Serie auf Blu-ray im Regal stehen. Da kann ich sagen, so, heute gucke ich mir mal die nicht Ernst Lubitsch. Wer spielt nochmal den Mr. Freeze?
Der Evil Knievel.
Otto Preminger, genau. Ja. Der hat sich dann extra schwer gemacht, damit Adam West richtig Ärger hatte, den zu ziehen und so. Das kommt dann. Also ich habe sowas einfach gerne physisch. Ich weiß nicht. wenn es sowas noch physisch gibt, dann ist es doch schön, wenn man sich das ins Regal stellen
kann. Ja.
Nein?
Ja.
Falls das Internet mal streikt.
Ja.
Ja, aber?
Nichts aber.
Du sagst, ja, ja und doch, und doch. Ja. So.
Nein, aber habt ihr den Evil Knievel-Film in voller Länge bei YouTube, in HD, glaube
ich? Nee, noch nicht.
Ich habe den Evil Knievel-Film sogar geliehen. Das ist Evil Knievel-Verfilmung.
Viva.
So eine weichgespülte
Moment, der Viva Knievel, wo Evil Knievel selber mitspielt?
Nee, der nicht.
Okay.
Okay, dann.
Aber du hast auch noch nicht Toy Story 4 gesehen, ne?
Ja, das stimmt.
Ja, aber das ist auch noch
ich plan das. Ich plan das im Hospiz.
Ja, nee, Thomas, pass mal auf. Für jemanden,
der in einem... Hospiz wird das, wenn ich sterbe, das in die Decke projiziert, ja, damit ich mir
nein, oh, du verpasst aber sowas. Weil erstmal hast du in einem Pixar-Film mitgesprochen. So, erstmal Pixar. Reden wir über Pixar. Dann reden wir über Toy Story 4. Mhm. Der Stephen King unter den Toy Story-Filmen. Also die Sequenz mit den Puppen ist schon wirklich, das ist schon eerie. So. Und dann kommt eben diese Figur, Duke Boom, die im Original synchronisiert wird von Keanu Reeves.
Keanu Reeves, genau.
Und das ist eigentlich die kanadische Version von Evil Knievel. Und das ist so bumsgut.
Und deswegen wird die Evil Knievel Estate verklagt. Oder hat Pixar verklagt.
Es ist so lustig.
Okay, ich gucke ihn.
Weil ich habe recherchiert
zum Thema. Ich schaue ihn doch.
Ja.
Ich habe nicht gefurzt, ich habe ein bisschen Silbergeld in der Tasche, macht doch keinen Kopf. Das knickt über den Tisch, das klang
leiser ein
Mahnlassen. Ja, wenn hier ist...
Hier also in einem geschlossenen Raum...
Wenn hier ein Koffer abgestellt wird...
Was meinst du, warum ich gerade eine doppelte Currywurst... Ich warte schon, ich repetiere hier wie so eine mittelalterliche Muskete, um mich hier gleich einen in den Raum rein zu wemsen, dass euch die Augenbrauen
ich ausfallen. Ich möchte gerne eine...
Dave Dudley hören.
Ich möchte... Und Charlie Pride. Charlie
Pride, einen richtig guten Country-Song.
Denn
er ist ja, ja. Ich rufe Teddybär 1-4.
Das gibt es nur.
Was habe ich geweint?
Kennst du die Nummer von Till Hoheneder? Die Fortsetzung. Es gibt ja eine offizielle Fortsetzung von, jetzt sind wir wirklich bei Opas hier. Also, Johnny Hill, ruft Teddybär 1-4. Was war das für ein Song? Das war ein Country-Song, der erzählt wurde. Er wurde nicht gesungen, er wurde erzählt.
Ich ging gar nicht, salte einen ab bei Sunnyfair. Dann stieg ich wieder in mein Fahrzeug. Funkfrequenz 82,7. Da war wieder dieser kleine Junge. Onkel, ich war super creepy. Und alle LKWs fahren in diese eine Stichstraße rein und alle anderen haben so einen Hals, weil da keiner mehr raus kann. Es dauert 4 Tage, bis die Ficker wieder da rausgefahren sind. Aber der Junge war so glücklich. Teddybär 1-4. Das hat doch so ganz komische Pedo-Vibes. Ich kann da nichts mit anfangen.
Müsste mal Till fragen, Till Hoheneder, der hat da eine inoffizielle Fortsetzung von gemacht. Also ist ähnlich.
Es gab aber einen zweiten Teil.
Es gab einen zweiten Teil von Ruf Teddybär 1-4, Ruf Teddybär 1-5.
Ach was.
Aber die Frequenz, also hat dann keiner gefunden.
Da ist der Junge aber schon 21 und heroinsüchtig.
Ja, genau.
Und er ist selber gar nicht mehr im LKW, er ist nur privat, macht so Jägerzäune, sowas.
Ja,
und dann hat er irgendwann das Funkgerät an und dann, ich brauche einen Schuss. Und dann setzt er sich wieder in einen alten LKW. Da kommen Felgen drauf. Und
fährt er erstmal in dieses Slum rein.
Ja, und räumt dann erstmal mittlerweile auf. Eine Navi. Gibt ein, boah, ist das eine Fuckstrecke.
Und das seine Frau
sagt, wo willst du hin? Du warst immer schon auf Tour. Und er sagt, noch einmal, ich muss zu dem Jungen von mir. Ich dachte, wenn ich da hinfahre, wird alles gut.
Ganz genau.
Und das Ganze spielt in Lünen-Brandenbauer.
Ja.
Ich möchte gerne eine neue Rubrik eröffnen. Ich möchte euch mal überraschen. Ich würde
gerne Gratulanten.
Ja, ich würde gerne den Mitarbeiter des Monats küren.
Ah, okay.
Denn wir reden ja ganz oft manchmal über so Nebendarsteller, die niemals eine Hauptrolle hatten und die aber so prägnant waren, die so einen Eindruck gemacht haben. Ich möchte gerne das beginnen, diese Rubrik, mit Brian James.
Brian James.
Ein Mann, den ich persönlich traf in einem Comicshop in Münster.
Nein.
Er ist tot.
Ja, seitdem ist er tot. Er sah dich und fiel um. Ja. Nein, aber Brian Jones ist 1999 gestorben. Müssen wir erstmal, das ist ein super Teaser. Also bleibt bitte dran und abonniert diesen Kanal und liked uns und empfehlt uns weiter. Wenn ihr wissen wollt, wie Thorsten Sträter, Brian Jones.
Ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Ich weiß nur,
Brian James,
dass in diesem Comic Store hing ein völlig sich in Auflösung befindliches Originalkostüm aus Dune. Von Bob Ringwood.
Von
Schaumlatex Klingenskirchen.
David Lynch.
Und da war Brian James. Und da hat er Autogrammstunden gegeben. Der war auch irgendwie mit denen verwandelt. Ich kann mich nicht mehr erinnern.
Wann war das?
Irgendwie so in den 90ern.
Boah. Also Brian James ist, glaube ich, den meisten bekannt als Replikant aus Blade Runner.
Ja.
Ich glaube, das war die Rolle, wo er zum ersten Mal...
Für mich nicht. Ich weiß nicht, wie das Kostüm da noch hing und ich sehr beeindruckt war.
Ich kannte ihn tatsächlich aus Sam Raimis Crime Wave und natürlich aus nur 48 Stunden, nur 48 Stunden Teil 2, nur 48 Stunden jetzt erst recht, nur 48 Stunden
in New York. Aber,
ja. In New York, genau.
Lass mal 50 Stunden machen, Teil 7.
Nein, aber genau. Und er war ja...
aber erzähl mal von dem Sam Raimi, weil den kannte ich noch gar nicht.
Crime Wave, das
heißt ist... Heißt er nicht Raimi?
Das ist Raimi, der Regisseur.
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 Habe ich mal falsch gesagt.
Der macht Recherchen.
Recherchen. Ja, Crime Wave ist ein Film, wo eigentlich Bruce Campbell hätte mitspielen sollen. Aus irgendeinem Grund hat er nicht mitgespielt.
Und Jerry Lewis. Aber aus irgendeinem Grund hat auch der
nicht. Nee, aber Bruce Campbell ist ja nun mal der Hof- und Stammschauspieler von Sam Raimi. Und er ist ein sehr krudes Machtwerk, Frühwerk von Sam Raimi. Und es geht über Tische und Bänke, sprichwörtlich, der aber gute...
Ist das noch vor Evil Dead?
Ja, Ryan James. Nee. Moment.
Das kann nicht vor Evil Dead sein. Nee,
das war aber direkt nach Evil
Dead. Okay, ja.
Weil da ein bisschen Geld auf der Hand gab, der gute Sam. Und sehr witzig. Und da spielt er spielt praktisch so einen Insektenvernichter. Und sein Partner...
Ein Exterminator.
Und sein Partner ist der Typ...
Ein Kammerjäger.
Der diese amerikanische Version von Bud Spencer spielt. Es gab halt, die Amis kamen ja mal irgendwann auf die Idee, nach dem großen Erfolg von Terence Hill und Bud Spencer in Europa, haben die gesagt, das können wir auch. Und dann haben die praktisch so ein Pendant dazu gemacht. Und ich glaube, der Typ hieß Paul Smith. Und der sah auch wirklich original aus wie Bud Spencer, wie ich meine. Naja, und die jagen da halt einen, so einen Jungen, der so einen nerdigen Typen. Und sehr guter Film.
Also wenn man Ryan James einmal gesehen hat, vergisst man ihn nicht, weil er wirklich eine unfassbare, ich sag jetzt einfach mal, eine unfassbare Fresse hatte.
Und auch eine unfassbare Präsenz.
Unfassbar.
Du hast immer das Gefühl gehabt, jetzt geht's gleich los.
Der war 1,90 Meter groß, man hatte sofort Respekt vor diesem Typ. Also er hat mitgespielt in Blade Runner, war Replikant, Fünfte Element hat er mitgespielt, 48 Stunden, hast du schon gesagt. Er spielt den Kollegen von Nick Nolte.
Und im zweiten Teil.
Auch im zweiten Teil. In Player hat er mitgespielt, in Red Heat hat er mitgespielt.
Ja, ja.
Tango und Cash, den ich nie gesehen habe.
Tango und Cash, total super.
Ja, muss ich mir auf jeden
Tango
Fall...
Tango und Cash ist quasi die absolute Blaupause des Buddy-Movie-gegensätzliche Krimi-Typen gehen in den Knast und wieder raus.
Ja, aber mit jede Menge geklauter Stunts aus Police Story mit
Jackie Chan. Okay, können wir mal, ich gucke mir nochmal an. Also,
hast du mal Police Story gesehen?
Ich habe Police Story gesehen, ja.
Der ist groß.
Okay. Aber wenn ich
hatte ich wirklich damals gedacht, die opfern Stunts.
Lass uns nochmal bei lass uns
ich mal Tango und Cash. Ich habe The Raid geguckt und hatte danach am nächsten Tag Muskelkater. Einfach durchs Gucken.
Ja, das
stimmt.
Film, da war das auch so.
Da war das auch so.
Ja, ja. Ich halte das mal fest, da müssen wir auf jeden Fall mal drüber reden. In Tödliche Nähe hat er mitgespielt mit Bruce Willis, der übrigens im Original heißt Striking Distance. Genau das Gegenteil. Striking Distance ist das Gegenteil von erstaunliche Distanz und Tödliche Nähe. Und Brian James, das wusste ich auch nicht, hat in einem Fernsehfilm...
Ja, aber ist Striking nicht eher auf
aber Distance und...
Ja,
ist egal. Ich gebe dir
recht. Ja, der Distance und... Nee,
ich muss einfach nur... Ich als Anglist. Und Brian James hat, das wusste ich auch nicht, Hermann Göring gespielt in einer Fernsehverfilmung. Und zwar in dem Film...
Hermann Göring on Ice.
Der Film hieß Snight and Prejudice. Also lustig, schöner Jane Austen Verballhornungstitel.
Ah, okay.
Und er hat, also Brian James hat, glaube ich, in jeder Serie mitgespielt.
So
bei Cannon hat er mitgespielt, glaube sogar wirklich bei Petrocelli im Denver Clan.
Wer hat nicht bei Petrocelli mitgespielt? Ich habe nicht bei Petrocelli mitgespielt.
Und, ja, aber du bist die einsame Ausnahme.
A-Team, apropos A-Team. Ich guck mal kurz in den neuen Playmobil-Katalog rein.
Klar.
Während Thorsten aufs Handy guckt. Guck mal, es gibt ja den Truck vom A-Team von Playmobil.
Ja.
Ist das nicht was für dich?
Sag mal, wer ist da jetzt eigentlich die Zielgruppe?
Ja, wir.
Ja, offensichtlich.
Der kostet 80 Euro, der ist gekauft. Guck mal, Murdoch mit Socki. Mit Hand. mit Socki. Ich finde, der Playmobil Mr. T, der BA, sieht total... Ach, guck mal, da gibt's ja auch den Aston Martin. Guck mal, mit Schleudersitz. Ja. Und einem kleinen Playmobil Gerd Fröbe. Ja, das kaufe ich doch. Oder?
Ja.
Ne? Playmobil. Dankeschön. Und die Enterprise. Reden wir die Tage nochmal drüber. So, Brian James, unser Mitarbeiter des Monats. Schön, dass es ihn gab. Gary, du hast noch einen Podcast-Tipp.
Echt?
Ja.
Ach so, ja, genau.
Red doch mal
aber
kurz.
Haben wir den nicht schon mal
angekündigt? Haben wir noch nicht. Sag einfach nochmal kurz, dass die Leute
ganz genau.
Nicht
also,
uns anhören sollen.
Absoluten Podcast-Tipp, Dead Eyes.
Ja.
Aber Hennes, bitte sag du doch mal, worum es geht.
Das ist ja toll, Gary. Du bist ja echt der Gerd Müller des Fußballpasses. Ja, danke.
Übrigens, Gerd Müller gestorben.
Gerd Müller auch gestorben.
Also das, da muss ich ganz ehrlich sagen.
Dead Eyes handelt von einem Schauspieler, von dessen Name mir jetzt wieder entfallen ist.
Er spielt in Marvelous Miss Maisel, spielt er auch.
Ganz genau. Also ein Schauspieler, der
ihr kennt den schon.
Hätte mitspielen sollen in Band of Brothers.
Genau.
Hätte eine kleine Rolle haben sollen. Und ist zum Casting eingeladen worden, hat gesagt...
Nee, Moment, er hat die schon gehabt.
Er hat die Rolle schon gehabt.
Schon im Sack gehabt.
Dann rief ihn sein Agent an, du musst unbedingt nach London kommen, Tom Hanks hat Bedenken. Mhm. Und dann gab es nochmal ein Gespräch mit Tom Hanks, was ganz gut war. Am nächsten Tag bekam er den Anruf von seinem Agenten, Tom Hanks, du bist nicht mehr dabei, Tom Hanks findet, du hast tote Augen. Und deswegen genau. Heißt dieser Podcast
Dead Eyes.
Genau. Und es geht
war das nochmal?
Und es geht um Ablehnung, es geht um
welcher Schauspieler ist das nochmal?
Ich guck nach.
Sag mal, ich weiß doch, welcher Schauspieler.
Ja, den kennst du, wirst du nicht kennen, weil das ist auch so.
Natürlich kenne ich den Schauspieler. Ich habe alles, was ihr da gerade erzählt habt, gesehen. Und jetzt frage ich mich gerade, von wem redet ihr, der abgelehnt wurde für Soldat James Ryan?
Ja, von der...
Seid ihr bescheuert? Den kennt jeder.
Was? Band of Brothers.
Band of Brothers.
Da spielt er mit. Und da sollte der mitspielen. Da hat er eine kleine Rolle und sagt, will noch einer was essen? Ja, ich hätte gerne einen Mandelschnitzel. Und dann sagt er, okay, ich bringe gleich zwei. Und dann geht er wieder raus. So
im Spiel. Und er hat sich total drauf gefreut, auf diesen
Part. Er hat seiner Familie Bescheid gesagt, alles. Und er war der festen Meinung, wenn ich das jetzt kriege, und es war die Folge, die Tom Hanks Regie geführt hat, und er war der festen Meinung, wenn ich das jetzt kriege, verändert sich mein Leben. Und dann auf einmal wurde ihm das praktisch...
Ja, wir kennen den Schauspieler trotzdem.
Conor Radcliffe heißt
Conor
er.
Radcliffe.
Conor Radcliffe.
Nie gehört.
Ja, so, dieser Podcast ist fantastisch. Ich habe den nicht gebinged, ich habe den gesuchtet. Weil das Thema ist Ablehnung, das Thema ist das Hollywood-Geschäft, das Show-Geschäft. Es kommen, er hat Interviewpartner, er hat unter anderem Judd Apatow dabei.
Er hat Amy Mann.
Er
hat den Schauspieler, der ihn praktisch ersetzt hat. Er hat alle, außer Tom Hanks. Wir vermuten, dass das vielleicht das Finale von Season 3 sein könnte, weil 2 gibt's schon. Es geht aber auch, aber das eigentliche Thema sind ja, wenn du praktisch deine ganzen Träume und deine ganzen Träume, wenn du die auf ein so ein Ziel fokussierst, so wie ich das ja zum Beispiel auch gemacht habe, was ja auch zum Beispiel Thema bei Soul war. Ja, wenn du halt das Gefühl hast, wenn ich das jetzt nicht schaffe.
Ich habe daran mitgearbeitet.
Ja. Wenn ich das
übrigens
jetzt
um 8 Uhr morgens... Von den Machern von Toy Story 4.
Aber warum hat dich das
so persönlich betroffen?
Weil ich halt auch so einen Tunnelblick hatte. Verstehst du? Ich hatte halt auch so das Gefühl, wenn ich es nicht schaffe als Autor, irgendwie... wenn nicht irgendwo mein Name steht, Drehbuch Gary Streber,
gab's da nicht
dann ist mein, Leben, ist mein Leben...
Die dich daran erinnert hat.
Darf ich euch dazu was sagen?
Ja, bitteschön.
Das alles zählt nichts.
Natürlich nicht.
Nein, darum geht's in dem Podcast.
Ja. Warum gibt's einen Podcast, wenn ich euch das ebenso sagen kann in einem völlig anderen Podcast?
Weil du es nicht erlebt hast.
Ach so, ja.
Gary, erzähl doch bitte mal die Geschichte.
Welche war
das? Ich gebe dir solche Vorlagen. Schimanski.
Ja. Ach so, ja. Ja, Entschuldigung. Also, klar.
Unfall.
Ich hatte wirklich so eine Geschichte. Und zwar bei mir war das so, dass ich war absolut miserabel in der Schule und habe noch niemals einen Schulabschluss gehabt zu dem Zeitpunkt. Und wollte aber trotzdem ins Filmgeschäft.
Dann habe ich
gehört, dass man sich auch als Praktikant bewerben kann bei Filmproduktionen, Fernsehproduktionen und habe mich dann tatsächlich für Schimanski, für den Duisburger Tatort beworben. Und habe einen sehr, sehr netten Brief gekriegt vom WDR, den habe ich heute noch zu Hause.
Was dir einfiele.
Sehr gerne. Und kommen Sie doch dann und dann, melden Sie sich an dem und dem, zu dem und dem Datum, an dem und dem Ort. Wir sind dann im Hotel so und so, da ist das Headquarter von der Produktion. Und sprechen Sie dann mit dem und dem Herrn und der sagt Ihnen dann alles Weitere. Und ich habe für Monate, bin ich auf Wolken gelaufen. Ich habe auch meiner ganzen Familie davon erzählt, weil auch ich wusste, siehste, selbst einer ohne Schulabschluss kann es zu was bringen. So, und dann kam der Tag und ich habe da angerufen und wollte mich mit dem Herrn verbinden lassen. Und dann sagte die Dame mir, oh nee, der ist bei dieser Produktion nicht dabei, dessen Mutter ist gestorben. Ich sage, ja und? Ja, aber der ist und...
die Frau?
Können Sie mal nachfragen irgendwie, weil ich habe das schriftlich.
Du saßt auf Kohlen.
Ne? Und da merkte ich schon, wie das so, also es war ein ganz, ganz merkwürdiges Gefühl und da bröckelte das schon so. Und dann hat die gesagt, ja, rufen Sie in der Stunde nochmal an. Und dann in der Stunde kam dann die Antwort, ja, der neue Produktionsleiter sagt, nö, wir nehmen keine Praktikanten. Zack, dann war die Sache erledigt.
Ja.
Und ich hatte mich wochenlang oder monatelang sogar darauf gefreut und ich, ja, und das war echt für mich ein traumatisches
Erlebnis. Was war schlimmer? War das schlimmer, dass das so passiert ist oder dass du jetzt allen sagen musstest, es ist vorbei, weißt du?
Ja, beides eigentlich. Beides, ja. Ja, ja. Beides eigentlich. Ne? Meine Eltern, meine Großeltern haben sich für mich gefreut. Alle haben sich, ich meine, warum sollte man sich nicht freuen? Das wär vielleicht wirklich ein toller Einstieg gewesen. Ne? Und, aber, ja, es sollte nicht sollen und sein. Aber sonst wäre ich jetzt auch nicht hier. Mit euch, Krakusen.
Also, würde diesen Podcast machen. Was sind Krakusen? Das hast du neulich mal gesehen.
Die sogenannten Krakusen.
Das ist ja, das hat mein Vater immer gesagt. Ihr Krakusen.
Nee, was ist das?
Ja, das ist so Kollegen.
Vater ist, der männliche Teil.
Ah, jetzt, wo du das sagst. Also, Connor Radcliffe, Dead Eyes. Sehr schön übrigens die Folge auch mit Lea Thompson.
Der hat tolle Gäste, wirklich. Also Gäste, wo du denkst, warum ist Amy Mann jetzt da?
Ja, und, Amy Mann ist auch fantastisch, ganz, ganz toll. So, wir kommen zur Mystery Box. Hat jetzt ein bisschen gedauert, weil wir ja, wie gesagt, ich habe das schon dreimal gesagt, einen Gast hatten. Also wir haben gefragt, was ist euer Soundtrack des Lebens, welcher Sound, ohne welchen Soundtrack möchtet ihr
da leben? Da gibt es natürlich keine richtige Antwort.
Da gibt es keine richtige Antwort. So, jetzt haben wir aber, wir wollten eigentlich, und ich habe das nicht richtig gut ausformuliert, die Frage. Mir ging es eigentlich mehr um Scores, also um instrumentale Filmmusik. Ja. Jetzt gibt es ja verschiedene Soundtracks. Jetzt gibt es ja Soundtracks wie irgendwelche Songzusammenstellungen wie Pulp Fiction oder Guardians of the Galaxy. Dann gibt es diese Soundtracks, wo man sagt,
reden jetzt nicht von so einem Compilations Music from and Inspired by.
Ja. Und wir reden auch nicht von der Rocky Horror Picture Show. Die kam auch ganz oft, weil das ist ein Musical.
Ja.
Ja. No. Aber, oder Blues Brothers. Das ist auch Feature. Das hat alles.
Picture Show. I wanna go.
Ja, Gary, ist alles gut.
Starlight Express. Starlight Express.
So, darüber reden wir.
Rusty,
bekackte Eisenbahn. So, erstaunlich oft wurde von Hans Zimmer Interstellar genannt.
Ja, tatsächlich ist es die Musik, wo ich am längsten gebraucht habe, mit warm zu werden, weil es sehr georgelt war. So, es war. Der Film überragt die Musik. Und die Musik, ich habe gebraucht bei Interstellar, um reinzukommen. Ich habe von Hans Zimmer, ich höre Hans Zimmer schon viel länger als alle anderen Menschen.
Weil du ihn viel länger kennst.
Ja.
Ihr seid damals zusammen vom Dreier gesprungen.
Wir hatten zusammen ein Zimmer.
Wow.
Oh. A room.
Ja, a room.
A room with a view.
Ja.
Ja, genau.
Wann bist du denn auf Hans Zimmer aufmerksam geworden? Wenn du
in den 90ern. Mein erster Soundtrack von Hans Zimmer war Pacific Heights.
Mit Michael Keaton. War das vor König der Löwen oder nach?
Das war lange vor König der Löwen.
Weil König der Löwen war 94. Also so lange vorher kann es nicht sein.
Okay, Pacific Heights. Ich kenne schon ewig und das war das die 90er bei Pacific Heights.
So. Okay, ja.
Also,
was kam denn dann
Hans
noch?
Hans Zimmer auf? Und natürlich wurde auch ganz oft Pirates of the Caribbean genannt.
Ah, okay. 1990. Ja.
1990
war Pacific Heights.
Mit wem ist denn der noch?
John Schlesinger, der ist tatsächlich mit Matthew Modine und mit Melanie Griffith und natürlich unserem Freund Michael Keaton.
Ja, genau. Und dann hat er nämlich den Fiesen gespielt, weil er ja. Wir wissen ja,
der Fiese Batman, der Markise, das der war tatsächlich genau. Das.
So richtig. Hieß der Film auf Deutsch, ja, Pacific richtig. Heights, der Fiese,
der hieß bei uns Fremde Schatten.
Ah.
Und der war natürlich ganz, ganz, ganz großartig.
So. Hans Zimmer
und da habe ich die Musik, seit 1990 höre ich quasi Hans Zimmer.
Wow. Pirates of the Caribbean wurde auch sehr, sehr oft genannt, wobei das Thema ja gar nicht von Hans Zimmer ist, sondern von Klaus Badelt, von dem Violinist, der auch mit Zimmer zusammenarbeitet. Aber das muss man immer wieder betonen, weil viele sagen, das ist von Hans Zimmer. Nein, das ist von Klaus Badelt.
Ja, aber Hans Zimmer versorgt es mit einem Teppich.
Ja.
Und einer Tiefe.
Mhm.
Das ist ja immer das.
So, was haben wir denn noch? Blade Runner wurde oft genannt, Vangelis war ja eine außergewöhnliche Entscheidung, ist aber nicht gut gealtert, muss man sagen.
Nee. Da ist technisch ist ein bisschen weiter.
Ja. Genau. James Horner, Braveheart wurde oft genannt.
James Horner. Ja, Braveheart ist ein fantastischer.
James auch.
Die Farbe auf der Welt der Amelie tatsächlich Honor. Nicht.
Ja, doch, das ist ein sehr guter Soundtrack zu einem sehr guten Film, Thorsten, das
muss ich sagen. Ja.
John Williams kam natürlich ganz oft. Ich möchte mal einfach auch mal sagen, dass er auch Home Alone gemacht hat und nicht nur Star Wars.
Ja, natürlich, und Home Alone. Ja, super. Wie gut das Thema ist von, wie gut das Thema ist von John Williams, erkennst du das erste Mal, wenn er in der Kirche ist und mit diesem Weihnachtsmann spricht und sagt, mit wem das da ist. Und das ist wirklich, da erkennst du das erste Mal die.
Das ist aber nicht Home, das ist nicht Kevin allein zu Hause.
Das ist Kevin
allein. Nee, das war Harry Potter, stimmt.
Nee, das, was du, das ist Nightmare Before Christmas, was du gerade gefunden hast.
Echt? Ja,
klar.
Daniel Elfman.
Das taucht doch bei Home Alone auf.
Das ist, ja, das ist Deck the Halls.
Deck the Halls, natürlich, Entschuldigung, Gerät, mein Fehler. Danny Elfman.
Danny Elfman für mich Platz, also Danny Elfman, Hans Zimmer. Dann finde ich.
Nein, sag doch mal, dein Lieblingssoundtrack von Danny Elfman,
Thorsten. Mein Lieblingssoundtrack von Danny Elfman bleibt Batman. Weil der operettenhaft ist. Den mag ich am allermeisten.
Das hat man so. Man hat es so schon vorher gehört von ihm in den Tim Burton-Filmen.
Natürlich.
Vor allen Dingen auch in den
PBR. Nein, pass auf, mein Lieblingssoundtrack von ihm ist Edward mit den Scherenhänden.
Oh, schön.
Weil ich beim Schlussthema weinen muss. Das kannst du gar nicht verhindern, wenn du nicht einen kompletten Holzficker bist. Dann weinst du am Schluss beim Ice Dance.
Das lassen wir mal so.
Mach dich kaputt.
Ja.
Du kannst es nur bei Schnee hören. Nachts auf der Autobahn bei Schnee und du gehst kaputt. Du möchtest so Heckenfiguren machen. Und dann kommt sofort Batman. Und dann kommt sofort, ich lass mal Pee-wee Herman's Big Adventure
raus. Sehr geiler Soundtrack. Weil
der Soundtrack ist halt, da zeigt sich die Verspieltheit von Danny Elfman.
Es gibt auf der Blu-ray, Entschuldigung, ganz kurz, es gibt auf der Blu-ray die Option, das gibt's leider nicht mehr so oft, dass du nur den Soundtrack hörst zu dem Film. Und das ist bei Pee-wee's Big Adventure, ich weiß, einige rollen jetzt mit den Augen, aber der Film ist fantastisch.
Ja.
Und der Soundtrack ist so aufs Bild. Also wie ich es eigentlich nur von Randy Newman von Toy Story noch kenne, wo das Timing auch einfach stimmt, wo du das Gefühl hast, der Soundtrack, was natürlich nicht geht, der Soundtrack bestimmt das Timing des Bildes und den Schnitt. Das ist so auf Bild. Also Elfman und natürlich Nightmare Before Christmas.
Nightmare Before Christmas natürlich in seiner Eigenschaft als Musical lasse ich es außen vor. Großartig, dass das Theme zu Spider-Man von Sam Raimi, ziemlich großartige
Filmmusik. Auch gut, ja.
Er ist auch gut darin, so Einzelthemen zu schaffen. Und bei Hans Zimmer ist es für mich Pacific Heights auf jeden Fall. Bei Hans Zimmer ist es für mich, meine Güte, der U-Boot-Film, ganz großartig.
Das Boot?
Nicht das Boot, sondern
das Boot.
Ach komm, jetzt hör doch auf, ey, ihr blockiert mich gerade.
Crimson Tide.
Crimson Tide ist einer der großartigsten Filmmusiken, die überhaupt je geschrieben wurden. Dicht gefolgt nach Crimson Tide. The Rock ist ziemlich großartig von ihm.
Du hast ja diese Sendung gemacht jetzt im Berliner Rundfunk.
Ja, genau. Ich bin dabei noch.
Du bist noch dabei. So, aber jetzt reden wir mal von einem orchestralen Score. Wo würdest du sagen, Hand drauf, ist es Batman für dich?
Der orchestrale Score ist Batman. Der orchestrale Score ist tatsächlich aber auch Love Story. Das ist zum Beispiel auch ein ganz fantastisches Thema.
Ja.
Der orchestrale Score ist auch, das ist genauso gut Windmills on My Mind, wie es tatsächlich die Filmmusik ist von, ich finde Hans Zimmers Man of Steel fantastisch. Das ist ein richtig toller Soundtrack.
Der ist gut, ja, das stimmt.
Richtig toll.
Ja, der
fantastisch.
Der ist echt gut. Ja.
Gary, hast du einen Soundtrack?
Ich kann da kann ich mich über Stunden reinsteigern. Das bringt jetzt
nichts. Ja, also ich komme ja so aus der John Williams-Ecke. Ennio Morricone.
Ennio Morricone.
Definitiv.
Ennio Morricone.
Kommen wir noch kurz zu.
Genau.
Cinema Paradiso
wir beispielsweise. Wir rasen mal durch.
Zum Beispiel. Ja. Also John, eigentlich alles, was... Also ich habe ja mal gesagt, und dazu stehe ich auch heute noch, dass es kein Tag vergeht, wo ich nicht irgendeine John Williams Melodie auf den Lippen habe.
Jurassic Park kannst du quasi durchhören.
Ja, oder E.T. und Jaws und was nicht alles. Also das ist wirklich der Soundtrack meines Lebens. Gut. Also die. Aber es gibt auch ganz viele. Zum Beispiel, vor ein paar Tagen hatte ich mal den Rappel gehabt und habe einen großen Spaziergang gemacht, so durch unseren Stadtpark und bin dann mal in die Nachbarschaft von meinen von meinen Großeltern. Jetzt lass mich doch erstmal erzählen.
Batman Begins, ja, sorry, muss jetzt sein.
Batman Begins. Wo meine Großeltern gewohnt haben. Und dann hatte ich gerade in der Playlist gehabt, die James Horner,
James Musik Horner.
Von Field of Dreams. Da bin ich beinahe kaputt gegangen. Also da
das wurde auch schon erwähnt. James Horner wurde auch erwähnt.
James Horner, oder Horner.
Tommy Horner.
Tommy James Horner, James Horner auch hier mit Aliens, auch großartig.
Ja,
großartig. Einfach. Aber was so Filmmusik angeht, was diese Hymnen sind, die mich so, wie sie auch Hans Zimmer auch so macht, aber Ennio Morricone,
Untouchables. Du hast ja Rocky gesagt.
Rocky natürlich, Bill Conti, natürlich, genau, klar. Ja. Aber hier Ennio Morricone mit Untouchables, großartig.
Also läuft mir jedes Mal bei mir ist es Dschungelbuch, ganz klar, George Bruns, auch der Score. Da muss ich aber
versuch's mal.
Achso, ja, gut. Das ist die Sherman Brotherly Songs, aber der Score ist fantastisch.
Die ganzen Sorgen über Bord.
Und ich möchte von euch wissen: Habt ihr jemals richtig viel Geld ausgegeben für einen Soundtrack?
Ja,
ja. Ja, bitte?
Pacific Heights, Import auf CD. Ja.
Ich glaube, Game of Death von John Barry. John Barry, auch einer großartig, der großen.
Ja. Ja.
Da habe ich tatsächlich, das war auch so der Import.
Was ist Game of Death? Was war das?
Das war dieser, Bruce Lee hat ja, sein letzter Film war ja Game of Death und davon hat er 40 Minuten ungefähr oder 20 Minuten hat er tatsächlich gedreht. Das war ja der legendäre Kampf mit Karim Abdul-Jabbar und wo er sich den Turm hoch kämpft. Naja, auf jeden Fall. Und davon haben sie ja dann irgendwann eine Version gemacht, wo dann diese 20 Minuten eingefügt wurden. Der Film war selber
ziemlich. Wo hast du den Soundtrack her? Hast du den auf Vinyl?
Den habe ich tatsächlich auf einer Plattenbörse. Da hat mir den jemand wirklich vor meinen Augen die letzte Version weggekauft. Und dann hat der Typ zu mir gesagt, ich kann ihre Tränen trocknen und hat sie mir dann neu bestellt.
Auf Vinyl. Und was hast du bezahlt? Weißt du es noch?
Das war für mich war es ziemlich teuer. Also ich meine, es waren schon 90
D-Mark. Könnt ihr euch noch erinnern, als Saturn in Köln am Hansaring noch ein besonderer Laden war, weil es der einzige Laden war in Köln, der einzige Saturn war in Deutschland. Und aber es hieß Hansa und Saturn. Und wenn du früher gesagt hast...
Saturn-Hansa. 1987 in Hannover war ich. Schon da haben wir den Laden Satan genannt. Schon 87 war der in Hannover.
Okay, also für uns war es immer so, wenn man gesagt hat, ich fahre nach Köln. Oh, kannst du mir von Saturn
was mitbringen? Das war ein Wallfahrt.
Deswegen ist man nach Köln gefahren. Nicht wegen dem Dom oder wegen irgendwelchen
Landesachen. Weil eine Fahrt nach Köln auch genauso lange dauert wie eine Fahrt zum Saturn. Da muss man dazu sagen, das ist mehr so eine geflügelte Redensart.
Und ich sah dann, ich glaube 1991, sah ich dann die CD, die amerikanische Import-CD vom Dschungelbuch mit Bonustracks drauf und mit einem Interview der Sherman-Brüder.
Die Bonustracks mit, versuch's mal lieber nicht mit Gemütlichkeit, vertrau mir nicht, ich bin eine Kackschlange. Denn beide Platten waren als alternative Tracks drauf.
So, und der CD und ich glaube 46 Mark habe ich damals bezahlt.
Okay.
Und es ist großartig, es ist absolut fantastisch. Also der Soundtrack ist Soundtrack meines Lebens und der Soundtrack von Forrest Gump von Alan Silvestri. Der hat mich damals echt 1994, der hat mich, glaube ich, gerettet.
Also, ja,
Alan Silvestri, Back to the Future, Forrest Gump, Avengers, das
ja, auch
Endthema von
Carlson Iron Man. Vom Dach, Carlson, ich bin der fette Carlson.
Ein guter,
der nervigste Dreckspansen auf der Welt.
Naja, was wäre Captain Future ohne Christian Bruhn?
Weiß ich nicht.
Ja, das ist jetzt auch keine Entschuldigung für irgendwas.
Ja, Moment, der Soundtrack von Captain Future, das haben wir so hart abgefeiert, als der endlich rauskam auf CD. Der Soundtrack von Captain Future ist fantastisch. Hm. Doch.
Doch,
ja, der Soundtrack ist fantastisch.
Mag sein, aber das
ich war einfach, ich könnte mich einfach mit so einem fliegenden Gehirn
nicht freuen.
Das ist nein, aber ich habe mich einfach, Ding.
Weißt du, in dem Moment, wo du dich einfach freust.
Du kannst nicht in seiner Terrine so ein Gehirn.
Ja, aber wo?
Thorsten Sträter zerstört. Ich nenne doch Gewebe nicht irgendwie Arzt.
Nein, aber der Moment, wo du dich freust, dass es endlich den Soundtrack gibt.
Ja,
darüber geht es doch, ganz genau. Ja, ganz genau. So, pass auf, ich renne mal so ein bisschen durch. Lawrence von Arabia wurde erwähnt, gesprengte Ketten.
Ketten,
Ratten.
Angelo Badalamenti.
Twin Peaks.
Hätte viel mehr verkaufen können, wenn er Angelo X-Guys.
Aber der hat auch gemacht, Buddy Double von Brian De Palma.
Del Palma.
Ja,
De Palma.
Ja. Angelo Branduardi meinst du?
Nein. Nee, der macht immer so komische Lieder. Sonnefrisur. Steht da mit so einem Buchsbaum, steht er da mit so einer Schlaghose aus Quart.
John Carpenter, natürlich großartig. Was wäre Halloween ohne das Halloween-Thema?
Ja, das Halloween-Thema ist toll, das Unnatürliche ist toll, die Klapperschlange, Escape from New York. Und danach wird es langsam dünn, was mich betrifft, was die guten Themen angeht, von John Carpenter.
Das stimmt, hast du recht.
Das ist so ein bisschen...
Da weiß ich nicht, weil das Fork Album, da steht ja... The Fork war
schon auch geil. The Fork war sehr gut.
Aber bei das Ding, da steht ja Ennio Morricone drauf.
Ja, bist du sicher?
Ja.
Okay.
Henry, ja. Was du das... Ja. Sagst,
ja. Ja, nein, Ennio Morricone natürlich...
Was bei Hateful Eight auftaucht.
Es gibt ein Lied, was bei Hateful Eight auftaucht,
es
ja.
Lied, es gibt ein Lied, was bei Hateful Eight
auftaucht. Kein Lied, sondern ein Track.
Ein Track.
Kein Lied, da singt ja, keiner da. Mando.
Hatte
und das ist für das Ding gemacht.
Das ist für das Ding gemacht, das sozusagen. Habt ihr auch Schiss gehabt bei Spiel mir das Lied vom Tod immer? Bei der
ja!
Ich hatte immer gedacht, jetzt kommt der Tod. Ja, wenn die Mundharmonika kommt. Aber heißt es ja nur auf Deutsch, Spiel mir das Lied vom Tod.
Once Upon a Time in West heißt
ja, der. Ganz ja, genau.
Ich war damals zu jung. Ich habe dann im Kino gesehen und war zu jung. Ich habe gesagt, fick dich, wann kommt der Dreckszug, hör auf da Wasser aus deinem Hut zu saufen. Wie, was ist denn? Ich habe gar nicht das Problem gar nicht verstanden von dem Film.
Also ich auch nicht. Ich war auch zu jung dafür. Ich habe den, darf ich ganz kurz erzählen? Ich habe den im Dorfkino gesehen, in Schorndorf.
Ah.
Ne, da war ich bei meinen Verwandten in Schorndorf.
Bei fast Stuttgart, aber Schorndorf.
Und bei Stuttgart, und das war ja ein Dorfkino, da gab es ja auch keinen Jugendschutz. Die existierten ja da nicht. Natürlich. Und deswegen durfte ich mit ins vollbesetzte Kino und es war Spiel mir das Lied vom Tod. Er war mir erstens zu lang. Ja, ich habe ihn nicht kapiert. Und am Anfang wurden Leute mit langen Mänteln erschossen, die aber dann in meinem Dings 5 Minuten später wieder auftauchten. Und da sagte ich dann irgendwann ganz laut... Und ich dachte, ich habe gedacht, die sind tot.
Ja.
So richtig im breiten Ruhrgebiet.
Da kommt das her. Die sind tot hier.
Das ganze Kino hat gelacht.
Ja, natürlich. Krass. So, Bernard Herrmann, natürlich ganz klar. Hitchcock.
Psycho. Bernard Herrmann, Robocop.
Nein.
Oh, ja.
Bernard Herrmann hat Robocop. Kannst du jetzt nicht spielen, Thorsten?
Nein, ich will gucken, ob ich recht habe. Ich glaube, Bernard Herrmann hat Robocop.
Meinst du? James Bond, John Barry natürlich, der aber auch geschrieben hat. Der mit dem Wolf tanzt. Hast du einen
Lieblings-James
Bond-Score?
Score oder Song?
Nicht Song, reden wir nur über Score.
Ja, Goldfinger würde ich sagen. Also, weil
nein, Robocop ist sowas von Basil Polidouris, aber wer Bernard Herrmann hat dann...
Was anderes gemacht.
Also Goldfinger...
Hat er das mal gespielt.
Goldfinger, wir hatten damals eine Diskothek gehabt hier in Bochum und die Euroschenke und da habe ich dann da habe ich dann immer das Album abgespielt und bin dann da immer, während die anderen da irgendwelche Putzfrauen sauber gemacht haben, bin ich immer mit einer Wasserpistole durch die Gänge gelaufen.
Bernard Herrmann war ein Dirigent. Das ist ja erschütternd.
Ja.
Oh, so. Wie so
Vertigo, der Mann, der zu viel wusste.
Ja, genau.
Psycho, Marnie, immer Ärger mit Harry.
Super. Gibt's eine super Playlist bei.
Ja, auf jeden Fall. Ich mag Spotify. Sehr den Soundtrack.
Taxi Driver.
Natürlich, klar. Ich mag sehr den Soundtrack von Live and Let Die. Der ja von Paul McCartney, natürlich klar, aber auch von
John Barry?
Nein, wie heißt der nochmal? Der Produzent der Beatles. Jetzt komme ich nicht drauf.
Epstein?
Nein, Epstein war der Manager. Ja. Mein Gott, ich werde alt.
Ja, ist egal.
George Martin.
Ach so.
Genau, natürlich, George Martin. Ganz klar.
Ja, die muss ja nicht noch den 9. Teil zu Ende schreiben von das Lied von Eis und Feuer. Ja, komm, lass.
Der andere. Ja, hat ein bisschen gedauert. Howard Shaw, übrigens, hat die Musik geschrieben für Ed Wood. Das war nicht Danny Elfman.
Ich habe das nicht behauptet.
Herr der Ringe hat er gemacht. Und natürlich ganz klar, große Melodien. Auch ein Regisseur, ein Komponist der neueren Zeit ist Michael Giacchino.
Ja, Michael Giacchino, ja.
Ja. Da liebe ich ja The Incredibles.
Also ja, absolut.
Also ich finde, The Incredibles ist für mich der beste James Bond Soundtrack.
Michael Giacchino. Raiman Javadi, der Typ, der die Musik macht, zum Beispiel Westworld und so.
Das ja, ist ganz
Thema, Raiman Javadi. Wo kommt der her? Aus Duisburg.
Echt?
Richtig.
Ah, ja,
stimmt,
richtig.
Stimmt.
Geiler Typ. Geiler.
Aber Michael Giacchino ist auch der hat ja schon den Soundtrack gemacht für Jurassic Park, für das Spiel.
Er hat die Musik gemacht für Jurassic World.
Genau, ja. Er macht viel mit Pixar und macht viel
aber,
mit J.J. Abrams.
Aber, und da hat der Henry mich damals aufmerksam gemacht, es gibt auch viele Komponisten, die machen praktisch Filmmusik, ohne dass es dazu einen Film gibt.
Ja.
Na, und da gibt es einige gute, richtige, tolle Scores.
Lass uns doch beim nächsten Mal drüber.
Ja, genau.
Da haben wir noch Zeit. Eine Platte, die ich kaputt gehört habe, war Flash Gordon. Die muss ich mir nochmal kaufen, weil ich die wirklich als Vinylplatte kaputt gehört habe.
Alter. Der Anfang dieses, pass auf, wir machen das so, denn, Flash, aha, wo ich mir dachte, komm, Wenn du mir jetzt noch beschissen animierte Typen mit Flügeln bringst, bin ich komplett raus. Aber ich habe den Film auch sehr gemocht.
Ja, und ich fand, das war das erste Mal, dass du einen Film-Soundtrack hattest mit Dialogen. Das gab's vorher nicht. Also bericht nicht mit, bitte. Ja. Aber das war noch lange vor Pulp
Fiction. Weiß, was du meinst.
Du hast ja die Platte gehabt als
Hörspiel. That's Dead, baby. That's Dead.
That's Dead, genau. Ja. Bring back his body.
Bei Dings war das doch auch, bei Batman, ne? Bei dem Batman-Score, da war das doch auch so, dass da Dialoge mit dabei
das
waren,
Das war nur bei
das
Prince. Prince. Das war
ach,
Prince.
Ja,
die Arms genau. for Ryan, da wird vorher so Prince.
Ja. Aber der und natürlich diese Soundbites bei Bad Dance natürlich.
Ja.
Go with a smile.
Go with a smile. Und ja. Das ist ein bisschen...
Und Michael Kamen dürfen wir nicht vergessen. Michael Kamen, ein sehr guter Filmkomponist.
Hat ein eigenes Kreuz hier vorne. Da muss man...
Ganz genau, Michael aus Kamen. Der hat unter anderem den Score von Highlander gemacht, der noch nie... veröffentlicht worden ist. Also ich hab ihn als Bootleg, auch in einer sehr guten Qualität, aber er ist noch nie offiziell veröffentlicht worden. Was eine Schande ist.
Genauso wie der Soundtrack von nur 48 Stunden, ich glaube auch von James Horner.
Ich glaube auch, dass er kürzer ist einfach.
Und und der sich eigentlich ziemlich genau deckt mit Phantomkommando, mit Arnold Schwarzenegger. Ist der gleiche Soundtrack, die gleichen Instrumente. Und
ich glaube auch, dass die Filme Schindlers Liste und Glücksbärchen, der Film, das ist eigentlich der gleiche Soundtrack.
Im Grunde ist es genau das gleiche.
Der Soundtrack ist übrigens, da muss ich auch weinen. Ballon, wenn ich das wüsste, höre den Soundtrack. Joa Feitmann spielt.
So, bevor wir jetzt so langsam zum Ende kommen und gleich den Gewinner von unserer Mystery Box ziehen werden, sag ich jetzt einfach schon, was wir als nächstes wissen wollen von euch für die nächste Mystery Box. Ihr müsst einfach nur mitmachen, schreibt uns an post@streterbinder-streberg.de. Sagt uns bitte den Bösewicht, den ihr am meisten liebt. Der Bösewicht, den ihr am meisten liebt. Hm. Schreibt nicht einfach nur den Namen, schreibt auch bitte warum. Ja? Es gab jetzt sehr epische Mails, die wir gekriegt haben. Es gab auch, einer hat nur geschrieben, Blues Brothers. Da habe ich gesagt, das ist mir leider ein bisschen zu wenig. Also wir wollen euch ja auch ein bisschen kennenlernen. Also schreibt uns kurz auch, warum ihr den Bösewicht, den und den Bösewicht oder die Bösewichtin, gibt es ja auch ein paar, so sehr liebt. Die Wichtöse. So gendert man richtig.
Richtig.
Danke, Thorsten Streter. Schreibt uns an post@streterbender-streberg.de. Und der Einsendeschluss ist der 15. August. Nee, der 15. September. Wir sind im August. 15. September. So, ich habe ein paar von euren Antworten ausgedruckt.
Die Thorsten jetzt alle
in der Gänze. Nein, die reden wir jetzt nicht, nur,
bitte
nicht nur Thorsten. Also ich fange schon mal einmal an mit David Gansen schrieb einfach nur alles von Oliver Onions. Danke. So,
ja, weil er recht hat.
Das macht Gary mal bitte.
Super Trooper.
Du musst das einfach nur lesen.
Mike Gary. Siegert.
Mike Siegert.
Das ist Hans Zimmer.
Lies es mit deiner Stimme.
Ja, Entschuldigung. Ich schreibe ihm. Es ist Hans Zimmers Interstellar, weil dieser genau diese schiere Neugierde am Großen und Ganzen, am Universum ausdrückt. Die Sehnsucht und das Magische, das Schwere und Komplexe, das Emotionale. Wunderbarst, wenn die Orgelpfeifen zu glühen beginnen und hymnenhafte Raketenstarts inszeniert werden. Außerdem kann dieses Album vollkommen als Standalone-Werk betrachtet und gehört werden.
Gerade vom Phantom der Oper, aber auch von anderen Leuten. Genau.
Sarah Jürgen schreibt, ohne den Soundtrack von Harry Potter, komplette Serie, hätte ich meinen Studienabschluss nicht geschafft. Keine Klausurphase ohne den Klängen von Hans Zimmer zu hören. Hedwig's Theme und Liddy's Theme haben mich durch alle Semester getragen. Zur Bachelorarbeit lief eine komplette Liste von Hans Zimmer. Aber die Potter-Tracks haben es mir immer am meisten angetan. Liebe Sarah Jürgens, danke. Das ist die Musik von John Williams. Hans Zimmer hat mit Harry Potter nichts zu tun, aber danke fürs Mitmachen. Und,
nein, sie hat ja gesagt, sie hat die Playlist war von Hans Zimmer, aber ohne Harry Potter. Ja,
du meinst John Williams. Danke fürs Mitmachen.
Peter Pietz.
Du bist auf jeden Fall dabei.
Peter Pietz klingt wie so eine Figur aus dem Lurchi-Heft, aber Peter Pietz. Wenn ihr euch noch erinnern könnt, mal.
Ringel
so
Pietz mit Anpass.
Genau, fängst du schon an, das Ding zu lektorieren?
Wenn ihr euch noch erinnern könnt, gab es 1982 den französischen Film Der Profi mit Jean-Paul Belmondo. Damals musste ich immer noch bei meinem bekloppten Schwager Videofilme gucken, da wir selber kein Geld hatten für ein solches Gerät. Zu dem damaligen Zeitpunkt war ich 12 Jahre alt und er hatte aus der Videothek den Film Der Profi mit der Musik von Ennio Morricone ausgeliehen. Als beim Vorspann die Musik ertönte, war es so, als ob mich eine heiße Flamme im Inneren traf. Das können auch Jalapenos sein. Als der Vorspann vorbei war, bin ich höchstpersönlich mit meinen zwölf Jahren, du hast ein Kommasetzungs- hier drauf, mit meinen 12 Jahren zum Videorekorder gegangen und habe den Schnellrücklauf getätigt, um diese Musik noch einmal zu hören. Wenn ihr euch erinnern könnt, was so ein Gerät gekostet hat und ein 12-Jähriger einfach vorbericht, könnt ihr euch natürlich vorstellen, dass das mehr als ein Sakrileg war. Mein Schwager ist fast ausgerastet. Ich sagte nur zu ihm, hör doch, diese Musik, verstehst du das denn nicht? Was folgte, war ein offener Mund. Aber er ließ es geschehen. Es hat Jahre gedauert, bis ich diese Spezialversion von Ennio Morricone, der Profi, bei eBay ersteigern konnte. Für stolze 36 Euro. Peter Pietz, gut. Das ist, sorry, dass ich das so komisch gelesen habe, aber
nee, ich ab hätte und zu, das nochmal durch.
Genau, und das ist halt, ja, das ist das, was Filmmusik können muss. Du musst sie hören, du musst sagen, fuck, ich will die nochmal hören. Und dann musst du gucken, wo nehme ich die jetzt her? Das ist toll, ganz toll.
Heiner Bühnemann aus Osnabrück, lese ich mal Info aus Gründen. Moin, ihr drei, der Soundtrack meines Lebens ist ohne Zweifel vom Jungle Book, und zwar als Dschungelbuch. Und zwar im Besonderen der Song I Wanna Be Like You. Als Kind liebte ich den Film schon und tue es auch heute noch.
Skubalabalabalak, danke.
Hey, basabbanone, hemmasabasabbanone. So, kann Jochen Malms haben wir übrigens auch.
Ja, ich hab's
so.
Mir gedacht.
Als Kind liebte ich diesen Film, hast du einen Termin oder was?
Nein.
Als Kind liebte ich diesen Film schon und tue es auch heute noch. Oft ertappe ich mich dabei, wie ich einen Song aus dem Film pfeife oder singe. Vor einiger Zeit begleitete ich als Betreuer, Trainer eine Jugendleichtathletikmannschaft auf ein mehrtägiges Turnier. Dort verstand ich mich mit einer weiteren Trainerin sehr gut und wir unternahmen nach den Wettkämpfen etwas miteinander. Knickknack, holoho. Abends saßen wir dann oft zusammen und ich spielte I Wanna Be Like You auf der Gitarre. Heute ist diese Trainerin meine Frau und die Liebe meines Lebens. Deswegen zweifellos Jungle Book. Ach, ist das nicht
schön. Bitte nicht öffentlich lesen, steht hier.
Steht das hier? Oh, nein, das liest Thorst mal eben. Weil das für ihn geschrieben wurde.
Moin, ihr Lachsnacken.
Ende, Punkt.
Mir ist bewusst, dass uns Hans Zimmer mit dem Soundtrack für Inception quasi das Autotune der modernen Kinobeschallung gebracht hat. Das charakteristische Dröhnen aus dem Film ist gar nicht mal so charakteristisch, seit es in jedem Trailer seitdem als akustische Schnittbegleitung verwendet wird. Na, wo recht. Eine Sache, die der Soundtrack aber hatte, kann das alles wieder wettmachen. Das Zentrum dieses Werkes, Time, ist für mich ein Meisterwerk, für mich auch. Da, da. Es zieht die Emotionen aus dir raus und zwar mit Schmackes. Ja, richtig, das ist Time. Der Herr Zimmer weiß schon, was er da tut. Wenn dieses Lied auf einer Party laufen würde, würden bei den ersten Tönen alle das Gespräch einstellen und lauschen, weil die Musik so aufdringlich dominant ihre Stimmung vermittelt, dass jedem Zuhörenden klar wird, oh, hier muss ich jetzt mal kurz die Fresse halten. Da wollte jemand was mit ausdrücken. Beste Grüße, Sebi. Damit hat er recht, der Sebi. Absolut richtig. Das ist Time aus dem Soundtrack Inception.
Das soll ich jetzt
Sebastian Götting.
Ja, fantastisch.
Göttling schreibt. Danke, Sebi.
Lesen wir das. Wenn du die Augen schließt, siehst du eine einstürzende Sandburg und im Hintergrund ganze Hochhäuser fallen.
Ich hab doch extra vorbereitet. Ja,
Sebastian Götting. Ja. Mein Lieblings.
Göttling.
Göttling. Oh, Entschuldigung.
Ja, schon reingeschissen.
Mein Lieblingssoundtrack ist der zu meinem Lieblingsfilm. Ohne die Musik wäre es nicht mein Lieblingsfilm. Und ohne den Film gäbe es die Musik natürlich nicht.
Lies das doch bitte.
Ich habe den verloren. Was ist denn?
Die Rede ist von Jerry Goldsmiths Soundtrack zum 1979er Star Trek The Motion Picture. Ich hole kurz aus. Sicherlich kein perfekter Film, aber ein Film, der mich trotz seiner Macken seit Kindertagen mit seinem unvergleichlicher Atmosphäre überwältigt. Nicht zuletzt durch den Spagat, den der Film wagt. Den unerforschten Weiten des Weltraums im stickigen, klaustrophobischen Disco-Look. Das Unvorstellbare in einem Topf geworfen mit der warmen Beklopptheit.
Mit der warmen Beklopptheit.
Die sogenannte warme Beklopptheit, die auch hier vorher steht.
Tut mir leid, Herr Strebeck, Sie leiden unter warmer Beklopptheit.
Des Space Centers aus dem Phantasialand. Die große naive Utopie gepaart mit New Age-Esoterik. Mein bester Freund und ich sagen immer, dem Film wohnt ein finsterer Zauberer inne.
Nein, dem Film wohnt ein finsterer Zauber inne. Sebastian Götting. Der Film ist wirklich sehr strange, aber du hast
dem recht. Dem Film wohnt ein finsterer Zauber. Da Rumburak, da ist er wieder.
Ihr alle seid in dieser lustigen Harry Potter Schüssel drin. Und das waren einige, muss ich sagen. Es war ganz schön viel Arbeit, das alles auszuschneiden. Der Gewinner oder die Gewinnerin der Mystery Box zum Thema Was ist euer Soundtrack eures Lebens ist, darf ich bitten, du hast die schönsten Hände von uns. Ich bin leider ein bisschen behindert hier.
Mit meine sind behaart.
Ich habe einen
kleinen... Wichsand ist steif. So.
Ihr hättet mich ja auch mal fragen können, ne? Aber so sehr... Was mir passiert ist.
Ach so.
Wer ist denn der Gewinner, bitte?
Andreas Job, Bonn. Ach so. Andreas Job.
Aus Bonn.
Aus Bonn.
Andreas Job aus Bonn
gewinnt. Das ist ein klassischer Andreas-Job.
Absolut.
Wir brauchen vier Minis, eine Brechstange und Cracker.
Für Andreas.
Andreas Job
aus Bonn. Glückwunsch, genau. Wie gesagt, die nächste Mystery Box geht an die oder denjenigen, der uns schreibt. Welchen Bösewicht lebt ihr am meisten?
Andreas Job, ich lege das mal hier auf deinem...
Ja, kannst du mir gleich geben.
Gib ihm das mal. Dankeschön. Werden wir denn dieses Jahr noch mal live was machen können? Das
weiß ich nicht.
Es liegt ein bisschen auch an den Leuten und an den...
Es liegt ein bisschen auch an dem Virus, aber...
Naja, es liegt vor allem...
Und dann an den Leuten.
Naja, es liegt erstmal an den Leuten.
Nee, ich geh mal kurz nach Bautz.
Warte mal, wir sind gleich.
Ich will kein Desinteresse, aber wir sitzen hier seit gefühlt 4 Stunden.
Ja, und deswegen, machen wir jetzt auch Schluss.
Luftlosen Kabuff.
So, und deswegen.
Als würde Bochum bombardiert und deswegen.
Thorsten hat Hummeln im Popo. Ja, Feuer unterm Arsch.
Hummeln im Arsch, ich hab ganze.
Und deswegen. So einen ganzen Bienenstock im Skrotum.
Genau.
Okay, ja, in dem Sinne.
Ich habe 9 Kilo Mücken im braunen Salon. Ich habe.
Ja. Bitte? Wenn du schon ausholst, dann auch?
Okay, ich habe einen Zentner Kolibris in der Pupsmulde. Ich habe...
Bitte, jetzt mach doch das Fass nicht auf.
Das kriegen wir nicht wieder zu so schnell.
Ja. Wespen. Ich habe eine Palette Wespen in der Pupsgrotte. Hab ich schon.
Hat mal doppelt.
Ach so, in der Mokkaschüppe. Ich habe...
Bei Dalli Dalli. Ich bin...
Was?
Das hat man doppelt, das müssen wir leider
abziehen. Bitte.
Wie viel ist das in Schilling?
Genau. Peter Schilling. Die Wüste lebt.
Also.
Apropos, ist sehr warm hier drin.
Wir machen gleich einen Aufguss und Gary macht den Schluss. Mach den Sack zu. Sind wir wieder bei dem Thema.
Make the sack zu.
Close the sack.
Ich würde es gerne machen.
Ja, bitte.
Ja. Alles Gute, auch beruflich.
Boah, Alter, ist das warm hier. Komm. Und ich muss strullen.
Lutsch mich rund und nenn mich Bärbel, der Podcast. Mit Ständer, Breiter und Rehbein. Berg, Streh, mit Streiter, Bänder und Strehberg.